Herzlich willkommen zur 828. Folge des Sneakpods, den wir, ich glaube, in Florida verbringen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn an heute begrüßen wir unseren Gast Andy vom Nerd Talk, der uns den Film Pain Hustlers mitgebracht hat. Und ich hoffe, er ist noch nicht zugedröhnt. Hallo Andy.
Nein, ich bin noch lange nicht zugedröhnt und ich hoffe, das gilt auch für den Dritten bei uns im Bunde, und zwar den Bob. Hallo Bob.
Ja, Hallöchen. Und get your shoes off!
Oh yes. Das ist Andy Gethier.
Ja, Christoph hingegen versucht uns irgendwelche fiesen Schmerzmittel zu verkaufen.
Verdammt, jetzt wollte ich den Bob eigentlich als meine Mutter vorstellen, die mit meinem Chef schläft, aber...
Nehme ich. Alles. Kein Problem.
Sehr schön. Die Mutter von Kevin. Dann ist Bob... Dann bist du ja Kevin.
Dann bin ich Kevin. Stimmt. Nein, was? Nee, dann wäre Andy, wäre Kevin.
Andy ist Kevin.
Ja. Genau. Die hatten wir doch letzte Woche erst, ne?
Stimmt.
Vorletzte Woche? In Argyle war die doch auch drin.
Stimmt, ja.
Und da war sie auch die Mutter.
Also bei Gael, meinst du?
Ja, beziehungsweise war sie die Mutter? Naja, das wäre jetzt Spoiler, ob sie die Mutter war oder nicht.
Ja, das ist ein Spoiler. Ja, Pain Hustlers. Andy, bring uns doch mal auf den Stand. Was müssen wir wissen über den Inhalt?
Ja, das Ganze hat sich ja so zugetragen, irgendwann, wir hatten schon mal gesagt, oh, wir nehmen zusammen auf am 14.05. und irgendwie Anfang Mai kam von dir, Christoph, die Anfrage, Andi, welchen Film gucken wir denn? Bin ich erstmal in große Hektik verfallen und dachte, oh mein Gott, guck mal schnell bei Netflix, was es da denn so gibt. Und da fiel mir dann ziemlich schnell Emily Blunt ins Auge, die Hauptrolle in Pain Hustlers spielt. Da dachte ich mir, komm, den schlägst du mal vor, und stellt sich heraus, also zumindest bei Christoph liege ich mit Emily Blunt anscheinend goldrichtig.
Ja.
Emily Blunt spielt in dem Film eine ziemlich heruntergekommene Frau, die es eigentlich im Leben zu nichts gebracht hat. Sie arbeitet in einem Stripschuppen, wohnt mit ihrer Tochter zusammen in der Garage ihrer Schwester. Also kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe, lernt in diesem Stripschuppen dann einen Pharmavertreter kennen, gespielt von Captain America Chris Evans. Und der erkennt, dass sie vielleicht nicht die beste Ausbildung hat, aber eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis und voll der Verkäufertyp ist. Ja, er wirbt sie an für seine Firma. Sie soll Pharma-Sachen verkaufen, ein Schmerzmittel auf Fentanyl-Basis. Und das macht sie ausgezeichnet. Also sie hat da großen Erfolg in der Branche, rettet das Unternehmen vor dem Bankrott und fällt vielleicht der eigenen Gier mehr oder weniger so zum Opfer, würde ich mal sagen.
Ja. Kann man so zusammenfassen, würde ich sagen.
Ohne zu viel zu spoilern, denke ich mal.
Ja, zum Opfer, ich weiß nicht.
Ja.
Richtig zum Opfer, ja nicht.
Das ist so eine Sache.
Der Aufstieg und Fall, ne?
Genau. Was mich nämlich wundert, ich habe in vielen Kritiken dann nochmal so geguckt und habe dann gesehen, da steht dann viel, dass sie ja sehr gierig ist und vor allem das Wort skrupellos, wo ich dann immer denke, naja, irgendwie ja nicht. Also es spielt zwar in so einer skrupellosen Branche, aber was auch spannend ist, ganz am Anfang, da sieht man ja hier so quasi Interviewszenen mit den Beteiligten, so wie im Doku-Stil, dass man da halt über diesen Vorfall dann nochmal Jahre später Interviews macht. Und da wird auch gesagt, oh, sie war so gerissen und so ein... Naja, man kriegt so nicht das beste Bild von ihr, aber so den Film über denkt man, eigentlich handelt sie immer besten Gewissens. Ne? Also sie will ein Schmerzmedikament an die Ärzte bringen, das Krebspatienten die Schmerzen nehmen kann, und in großen Teilen nimmt man ihr auch ab, dass sie das deswegen macht, um diesen Menschen zu helfen und nicht um damit den großen Reibach zu machen.
Also das redet sie sich auf jeden Fall ein.
Ja.
Naja, ich meine, klar, sie wird ja am Anfang gleich als eine dargestellt, die jedem alles verkaufen kann, so ungefähr.
Genau.
Das ist halt im Endeffekt ihr Talent. Und sie redet sich dann ein, dass das ja fürs Gute ist. Aber ich meine, muss einem ja schon auch irgendwie auffallen, dass wenn die Provisionsmargen so groß sind, dass das, sie sind halt Drogendealer, also.
Naja, gut, aber also wenn die Margen in diesem amerikanischen System so groß sind, und wenn wir hören, dass die Also, und wenn dir da dieses Spiel so gespielt wird in Amerika, weil das System so kaputt ist, ja, dass du irgendwie Ärzte dazu kriegen musst, dein Produkt zu verschreiben, und wie du die dazu kriegst, da gibt es gewisse Spielregeln und die werden offensichtlich gerne mal gebrochen, dann spielt sie erstmal sozusagen das Spiel mit, das System so wie es ist. Und am Anfang, beziehungsweise auch am Ende, kriegen wir ja nochmal so eine Expertenmeinung zu dieser Studie. Es ist ja so wie sie es am Anfang verkauft, wenn es für die Patienten, für die es gedacht ist, in der Dosis, in der es gedacht ist, diesen Krebspatienten verschrieben wird, dann hilft es ihnen auch und dann gibt es auch keine Problematik mit Abhängigkeiten. Was die Problematik wird, entsteht ja dann im späteren Film, wenn dann, sagen wir mal, die Gier größer wird und Wachstum das ein und alles ist. Aber ich finde am Anfang, sie kommt da rein, sie weiß davon erstmal nichts, sie kriegt gesagt, verkauf das, hier sind die Studienlagen, hier sind die Informationen, die du brauchst, so macht man das. Und da, finde ich, konnte man ihr erstmal noch nichts vorwerfen. Das kommt dann irgendwann später, wenn sie dann so mitgerissen wird. Ich finde diese eine Szene besonders stark, wo sie sich diesem Arzt anvertrauen will und eigentlich damit rechnet, dass der sagt, das geht nicht. Und der
will nur geschmiert werden.
Und der will noch mehr geschmiert werden und noch mehr Kohle machen und will noch einen Rabatt und irgendwas, keine Ahnung. und das ist so ein Moment, wo du dann denkst, so, okay, jetzt fängt dieser Fluss, in den sie da reingesprungen ist, an, sie mitzureißen, und sie kann nicht mehr so richtig, kommt nicht mehr zum Ufer und nicht mehr raus aus der Nummer. Und da fangen dann die Sachen an, oder beziehungsweise da ist sie dann schon mittendrin in den Sachen, wo man ihr wirklich auch ihr Verhalten vorwerfen muss. Auf der anderen Seite fangen da aber auch ihre ganzen Zweifel gleichzeitig an, und dann fängt das erstmal so an in so einer Art Gleichgewicht. Sie kann sich noch nicht entscheiden, zu welcher Seite sie neigt, aber da wird's ja dann ein bisschen interessanter.
Finde ich eigentlich nicht. Ich finde, sie ist eigentlich von Anfang an, wirkt sie auf mich sehr unschuldig. Also zum einen muss man natürlich sehen, sie hat irgendwie keine Ausbildung, und dass sie sich da jetzt nicht in der Tiefe mit dieser Studie dann letztlich befasst, woraus dann vielleicht hervorgeht, dass das ganze Zeug doch süchtiger macht, als es denn so ist, könnte ich ihr jetzt nicht so unbedingt vorwerfen. Das Ganze ist ja quasi eine White Lie. Es wird ja gesagt, dass nur 1% der Personen dann wirklich Suchtverhalten zeigt. Aber es müssen natürlich auch die entsprechenden Patienten sein, zwinker, zwinker. Das wird natürlich dann nicht weiter ausgeführt. Also da würde ich ihr keinen Strick draus drehen. Und ich finde, gerade wo dann gesagt wird, so, oder das Problem ist ja, dieses Schmerzmedikament ist für Krebspatienten, die starke Schmerzen haben. Und das Problem bei diesen Patienten, die starke Schmerzen haben, ist, die sind nicht lange Konsumenten, weil sie dann eben relativ schnell versterben, weil es ja wirklich für das Endstadium der Erkrankung gedacht ist. Irgendwann kommt das Unternehmen dann auf die Idee, okay, der Markt stagniert, jetzt was machen wir denn? Wir verschreiben das, oder wir lassen das Ganze auch für andere Sachen als Off-Label-Use verschreiben. Ne, einen größeren Markt ansprechen, und da ist sie ja dann, finde ich, dann doch schon sehr schnell auf Zinne und sagt, hier, Leute, das können wir so nicht machen, das ist dafür nicht zugelassen. Und da geht sie ja, glaube ich, dann auch sogar ihren obersten Chef an und sagt, hier, das können wir doch nicht machen, ne, wir haben Verantwortung für die Menschen. Also sie finde ich da in sich eigentlich konsistent und gerade eben nicht skrupellos. Sie ist so die Einzige, finde ich, die da noch so ein bisschen für Moral und Anstand steht.
Was ich faszinierend finde bei dieser Off-Label-Geschichte ist, dass da gezeigt wird, dass da ja die Grenze überschritten ist der Legalität, wo man dann eben auch mit Verfolgung rechnen muss. Also wir sehen da ja die Konkurrenz, die dann vom FBI festgenommen wird, wo man sich denkt, okay, dann werden sie halt, das werden sie nicht überschreiten. Und quasi direkt danach ist die Gier halt so groß, dass sie das auch machen. Wo man sich denkt, so, ja, okay, Leute, das kann doch nur schief gehen, also.
Und was ich halt interessant fand, ist, oder was halt, interessant ist falsche Wort, ich fand das an der Stelle eigentlich gut gemacht, wie wir gezeigt kriegen, was für Konsequenzen drohen, also diese Szene, wo diese Frau von der Konkurrenz wieder verhaftet wird und so, das war ja sehr lustig gemacht, wie die dann da unter das Buffet krabbelt und so, alles irgendwie witzig, aber gleichzeitig, vielleicht habe ich auch nicht richtig aufgepasst, mag sein, aber ich wusste dann immer nicht, weil sie wird uns ja so hingestellt, wie sie hat, wie du sagtest, sie hat keine Ausbildung, sie hat auch kein Studium und sie ist auch keine Pharma-Dings-Expertin und so weiter. Sie ist ja nur Sales und eigentlich Stripperin. Was weiß sie darüber? Also wir kriegen das erklärt durch diese Rückblende, aber ist diese Rückblende aus ihrem Kopf, also, oder hat sie das gesehen, weiß sie davon, weiß sie da exakt, wo die Grenzen sind, was erlaubt ist und was nicht, weil wir sehen ja auch in einer anderen Szene vorher mal, wo sie irgendwie so Stifte und Geschenkbox und irgendwas bei dem einen Arzt mitbringt und der Vorzimmertyp sagt zu ihr so, wo kommen Sie denn her, das ist von der ja, wem auch immer vor Jahren verboten worden oder so, dass man hier so Geschenkchen mitbringt, und das da schien sie alles das noch nicht, die Regeln des Spiels noch nicht zu kennen, und da habe ich dann nicht so genau gewusst, macht sie das jetzt, weil sie es nicht weiß oder ja, irgendwann später schien sie es dann zu wissen, oder das war unklar so ein bisschen. Und ich meine, klar, die Figur, die diese ganze Illegalität antreibt, das ist natürlich die Chris Evans Figur, das fängt ja schon damit an, dass er ihr Bewerbungszeug da fälscht, einfach direkt vor ihr. Ja.
Unfassbar schmierlappig.
Ja.
Herrlich.
Ja.
Oh ja, ich hätte mich gerade damit abgefunden, dass Chris Evans ja echt ein attraktiver Schauspieler ist. Und dann sieht man ihn da so als 45-jährige, vergorene Version von einem Bud Bundy.
Das ist echt furchtbar, ja. Das ist wirklich schlimm.
Oh, der sah also richtig schmierig aus. Also, ja. Nee.
Wie er sie dann angräbt auf dieser Party.
Ja.
Ist there any version of this where we end up fucking? No. Also, okay. Ja, habe ich halt mal gefragt.
Schlimm.
Ja, ich fand aber auch sehr spannend, wie diese Gelddruckmaschine gezeigt wird, ne? Dass gesagt wird, hier, wenn du einen einzigen Arzt hast, der einem Patienten dieses Rezept verschreibt, das bringt dir $4,000 im Monat Provision. Und dann kommt sie natürlich dann immer auf den Gedanken, na, von den $4,000, warum nicht $1,000 abzweigen, das dem Arzt geben, damit der da irgendwie was hat, und der, ne, so nach dem Prinzip hier besorgen wir mal andere Ärzte. Dass das dann so ins Rollen kommt, fand ich schon so ein bisschen sehr spannend. Was man dazu vielleicht sagen sollte, das Ganze basiert ja ziemlich lose auf wahren Begebenheiten. Also es gab wirklich eine Firma, die dieses Vertriebsmodell so aufgebaut hat. Da gab es aber keine Lisa Drake, sondern irgendwie, was habe ich gesehen, irgendwie 7 Mitarbeiter, ich glaube auf alle Fälle der Hauptcharakter war auch ein Mann, haben dann als Whistleblower gegen ihre Firma ausgesagt und diese Machenschaften dann nach außen getragen. Also es hat echte Wahrheit in sich, aber diese Frau hat es nicht gegeben und alles zu dramaturgischen Zwecken so ein bisschen aufgehübscht.
Ja.
Sag mal, nur zum Verständnis, Fentanyl, das ist doch das, was momentan hier so durch die Presse geht, als diese sogenannte Zombie-Droge, oder?
Ja.
Wo die Leute dann so apathisch auf der Straße stehen und
ja. So wie das ist ja auch hier bei dem Autohändler.
Ja, oder auch diese eine Szene, wo der Arzt dann festgenommen ist und sie kommt dahin und dann steht da so eine Horde von...
Die waren wirklich ja, Zombies.
Zombies im Endeffekt, ja.
Das war wirklich eine Zombie-Szene, wie die dann alle um das Auto rum.
Ja, da ist es ja angedeutet im Endeffekt. Ja.
Nicht zu verwechseln mit Oxycodon.
Ja,
mit dem hatte ich schon mal Bekanntschaft gemacht.
Ja?
Ist schon ein Teufelszeug.
Was macht das? Wie...
Das haut dich quasi komplett um. Ich habe ja vor drei Jahren meine linke Niere verloren und lag dann wirklich nach der OP im Bett und hatte neben mir so eine Morphiumpumpe, ne, wo dann gesagt wurde, so, Sie können jetzt hier alle 10 Minuten draufdrücken, dann gibt's einen Bolus, also irgendwie so einen Morphiumschub, damit Sie dann gegen die Schmerzen angehen können. Ne. Ich hatte dann über dem Bett hing eine Uhr und wirklich alle 10 Minuten, ich habe auf den Sekundenzeiger geguckt, so, ich kann wieder. Hat nichts gebracht. Und irgendwann hat sie gesagt, so, ich bringe jetzt mal eine Oxycodon. Und die hat gewirkt, im Gegensatz zu Morphium. Also vor dem Zeug habe ich einen mächtigen Respekt.
Krass.
Oxycodon, war das nicht das, was Hitler auch genommen hat?
So gerade den Andi mit Hitler.
Der war jetzt nicht dabei, aber.
Nee, war der nicht schwer Oxycodon-abhängig? Aber verwechsel ich
das nicht? Meine? Nee, das ist doch später erfunden, oder? Oh, ich hatte doch vor gar nicht allzu langer Zeit auch eine Serie geguckt.
War diese die sogenannte Panzerschokolade?
Nee,
war
das nicht? Oxycodon ist 1916 entdeckt worden.
Ah, okay. Das hat
irgendwie.
Ist wohl irgendwie sehr nah dran an Heroin. So von seinen Wirkstoffen her, auf chemischer Basis.
Ja, aber halt potenter, ne?
Ja.
Und synthetisch, oder? Oder halbsynthetisch?
Meine ja, da habe ich großen Respekt vor.
Semisynthetisches Opioid, ja. Opioid.
Verständlich. Naja, ja. Das ist halt die Krux, gell? Bei diesen super wirkungsvollen Sachen. ist halt auch brutal gefährlich.
Ah, du hast recht, ich habe es gerade nachgeguckt. Im Zweiten Weltkrieg wurde dem Diktator Adolf Hitler von seinem Leibarzt Theo Morell angeblich regelmäßig Oxycodon-Injektionen verabreicht.
Okay.
Tja.
Ja.
Ja, ein bisschen zum Film noch. Eine Frage habe ich, das kann sein, dass das bei mir ein technisches Problem war. War das bei euch auch so, dass da manchmal so Freeze-Bildschirm war? Immer wenn jemand vorgestellt wurde, dass dann der Bildschirm auf dem einfror und ein bisschen zu lange immer? Oder war das bei mir ein technisches Problem?
Ich glaube eher, dass das bei dir ein technisches Problem
war. Mir jetzt nicht aufgefallen, nee.
Okay, nee, das kann nämlich sein. Ich hatte so ein bisschen WLAN-Schwierigkeiten. Es kann sein, dass das ein technisches
Problem ist. Also nicht so wie bei Inglourious Basterds oder so.
Okay.
Naja. Ja, aber mal zum Film selbst so noch ein bisschen, also das war ja nicht alles Gold, was glänzt in diesem Ding.
Nein, das war's.
Das stimmt.
Ich fand die Abziehbildhaftigkeit der, also sie ist die super Verkäuferin, die in einem Inuit Kühlschrank verkaufen kann. Mhm. Und Chris Evans spielt den schmierigsten Schmierlappen, den man sich vorstellen kann. Das Ganze dann.
Und der Milliardär ist der milliardärste Milliardär, den man geben kann.
Genau, ja, also. Andy Garcia hat da total weird, aber glänzende Fußböden. Und dann. Die Mutter ist auch, also die Beziehung zwischen ihrer Schwester und ihrer Mutter und so weiter, das ist auch alles so. Die sind sich total lieb, wenn sie es gerade brauchen können, und gleichzeitig können sie sich auch einfach unfassbar angiften immer an so Stellen und mit so Ausbrüchen, die ich auch nicht so richtig believable fand. Wenn dann so Partys sind, dann hat man so das Gefühl, so, oh, jetzt channeln wir hier Wolf of Wall Street oder sowas und machen mal so völlig drüber Party. Und gleichzeitig diese Verkäufe an die Ärzte und so weiter, das ist dann immer alles so slick inszeniert, aber ich fand, das zog sich irgendwie so kaugummiartig, so, ich weiß nicht, so richtig hat er mich nicht gegriffen. Ich habe dem so zugeguckt und das so als Geschichte so aufgenommen, aber es hat mich nicht so richtig gepackt oder mitgerissen. Es fing schon mit dieser Strip-Bar am Anfang an, sie geht da auf die Bühne, hat offensichtlich überhaupt keine Lust dort zu sein, hat überhaupt keine, sie wirkte auch so völlig deplatziert auf dieser Bühne, sie will da nicht, sie kann da nicht tanzen.
Sie macht da auch nicht,
aber gleichzeitig geht sie dann runter von der Bühne und quatscht gleich den ersten Typen an, der da ist und ist dann super tough und super selbstbewusst und geht mit dem, der übrigens vorher sich noch mit einem getroffen hat, der in einem Arztkittel im Stripclub war. Ich hatte am Anfang kurz überlegt, ob ich Christoph dich als den Typ im Arztkittel im Stripclub vorstellen soll. Aber was auch weird ist, warum gehst du mit deinem Arztkittel in einen Stripclub? Ich würde das nicht tun. Aber trag auch keinen Arztkittel, vielleicht liegt es daran. Jedenfalls, das war schon so, da war die ganze Figur schon nicht so richtig glaubwürdig. Ja, sie steht da auf der Bühne und ist irgendwie eine Stripperin, die eigentlich den Job verfehlt hat oder so. Ich weiß auch nicht, ob sie da dann ernsthaft Geld verdient hat damit, wenn man das so macht, wie sie das macht, dann kann es ja nicht, also da würde doch der Stripclub-Besitzer sagen, so nicht.
Nee, ich habe das so verstanden, dass das quasi eine der beiden Möglichkeiten ist, die sie machen kann. Entweder sie verwickelt einen in so ein Gespräch, wo sie ihn dann eben, keine Ahnung, wahrscheinlich dazu bringt, irgendwas Teures zu trinken zu kaufen.
Oder so ein Lapdance, ja.
Und das andere ist halt, dass sie tanzt. Und das war praktisch eine Möglichkeit, das zu machen, was sie gemacht hat.
Ja, aber sie hat ja echt gesagt, dass sie dem das nicht verkaufen will. Und sie hat ihm ja auch nichts verkauft. Sie hat dann nur diese Visitenkarte mitgenommen. Also dann hat sie das andere ja auch nicht hingekriegt.
Ja, komisch.
Also ich fand diese ganze, also der Film irgendwie, die Geschichte an sich gut, die Besetzung halt mit den beiden Hauptfiguren.
Die Geschichte ist auch nicht so gut. Das ist das übliche Problem, was ich so oft bemängle. Das wahre Leben erzählt halt nicht die besten Geschichten. Und weil die Geschichte ist einfach, ja, es ist halt Aufstieg und Fall, aber das ist doch eigentlich ziemlich banal. Ja, es geht um Gier, es geht darum, Leuten was aufzuschwatzen, und du hast recht, der Vergleich mit Wolf of Wall Street ist naheliegend, denn auch da versuchen sie Leuten was aufzuschwatzen, aber es wird viel besser gezeigt, wie das gemacht wird. Ja, also dieses Telefonat, wo er das erste Mal so einen Pennystock jemanden aufschwatzt, das erzählt so viel mehr als dieser Film hier. Und auch diese Partys, bei Wolf of Wall Street geht's ja darum, dass die immer vollkommen bedröhnt sind und so. Das sind die ja hier nicht. Also die sind ja hier nicht ihre eigenen Kunden. Deswegen ist es überhaupt nicht naheliegend, dass die solche Partys feiern. Also du hast recht, das ist alles ein bisschen unausgegoren.
Mhm.
Und nicht kohärent.
Ich finde auch, der reiht sich ein in diese wahre Hintergrundgeschichte, Biopic von schlechten Leuten. Sei es jetzt Wolf of Wall Street, sei es Lord of War oder War Dogs. Aber er ist in der Reihe nicht derjenige, der hängen bleibt, sondern es ist so guckt man dann denkt man sich, okay, ganz amüsant, auch die ist ja ganz pfiffig, aber am Ende denkt man sich, naja gut, nächstes Jahr wirst du dich nicht mehr daran erinnern, dass du den dir geguckt hast. Ja. Also er bleibt nicht hängen. Ich kann mir auch vorstellen, Emily Blunt liest das Drehbuch, denkt sich, ja okay, mache ich, bringt mir Geld, aber einen Oscar kriege ich dafür nicht. Also die spielen so im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ja, haben auch gut, irgendwie nicht so die Möglichkeit, irgendwie schauspielerische Glanzleistung abzuliefern. Dafür gibt das Sujet auch so wenig her. Ist halt so ein Film. Für einen Abend unterhaltsam, mehr nicht.
Denkt sich vielleicht auch, ja, ist ein wichtiges Thema, wo man drauf aufmerksam machen muss, bla bla bla. Aber wir hatten doch auch mal einen Oxycodon-Film, oder? Und das... Mhm. Das ist auch so, dass der gar nicht hängen geblieben ist. Ich weiß nur, dass wir mal einen Oxycodon-Film hatten. Aber der war eben auch so ein bisschen unausgegoren und bleibt auch nichts hängen. Also, ich glaube, der war ein bisschen thrillerhafter noch als das hier.
Ich weiß nur, dass ich bei dieser Art von Film Stefan immer maßlos über das amerikanische Gesundheitssystem ärgert und deshalb die Filme hasst. Ja,
zu Recht. Zu Recht, weil
Wie er nicht den Film dann immer so in die Richtung so, denn der Film hat mir was Interessantes erzählt, sondern er hasst dann den Film stellvertretend für das Gesundheitssystem.
Weil der Film macht ja genau darauf aufmerksam im Endeffekt, auf das blöde System.
Also was mir bei dem Film so ein bisschen kurz kommt, ist eigentlich so die Rolle der Opfer. Ne? Wir haben hier irgendwie zwei Leute, total. Einen, der stark krebskrank ist, der dann durch dieses Medikament dann echt profitiert, weil er wirklich krebskrank ist. Und einen Mann, der sich irgendwie einen komplizierten Armbruch zugezogen hat, der das dann irgendwann auch verschrieben bekommt und daran dann ordentlich leidet. Aber das ist es dann. Das siehst du wirklich nur so in ganz kurzen Abschnitten. Ja. Und das Leid der Menschen, das wird halt ziemlich ausgeblendet. Das finde ich natürlich bei so einem Thema, wo eben mit diesem Leid der Menschen dann Geld verdient wird, dann schon ein bisschen, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr noch darauf eingehen können. Weil so ist es eigentlich nur so ein Film, der sagt, oh, wir haben hier Ärzte geschmiert und machen da jetzt mal einen Film draus.
Wie ist das denn bei uns hier? Also ich meine, Pharmavertreter, die mit so Werbedingern irgendwie zu Ärzten rennen, gibt's ja auch hier reichlich. Also
ja, das gibt's kaum noch. Also die dürfen, das ist, also die was vor 40 Jahren oder 30 Jahren noch üblich war, dass eben Ärzte auch auf solche Wochenend in so und so eingeladen wurden.
Nee, das meine ich jetzt gar nicht so sehr, mehr. Sondern eher so dieses...
Also, weil das gab es ja früher auch, gell? Also durchaus. Obwohl es dann natürlich nicht um so hohe Provisionen oder eigentlich nicht um Provisionen ging. Ne?
Es geht dann im Zweifel einfach darum, das Produkt bekannt zu machen und zu hoffen, dass das auf ihre Rezepte schreiben. Ne?
Ja.
Dass das Produkt am Ende mehr Umsatz macht.
Ja.
Und ich meine, ich habe das auch schon bei Ärzten teilweise erlebt, wenn dann das dann in die Schublade gegriffen wird und da liegt dann halt irgendwie noch so Pröbchen von die irgendein Pharmavertreter da gelassen hat und die werden dir dann halt mitgegeben und dann hat sie da irgendwie drei Stück von und dann drückt sie dir die in die Hand und sagt, schmieren Sie sich das da auf die Hautstelle, es war bei einem Hausarzt, wo mir das mal passiert ist, schmieren Sie sich das da mal drauf, hier die drei Packungen, das reicht und dann brauchen Sie kein Rezept. So, und wenn man dann weiß, dass dieses Rezepte verschreiben gegen Ende des Quartals dann auch immer ein Problem ist bei Ärzten teilweise, weil wir haben jetzt Quartalsende, da kann ich Ihnen jetzt kein mehr aufschreiben. Dann ist natürlich auch fein, wenn man da noch so Pröbchen im Schubkasten liegen hat, mit denen man irgendwie abwenden kann, dass man ein Rezept zu viel schreiben muss. Das ist schon auch kaputt, aber halt anders kaputt als bei denen.
Aber ich glaube, es ist echt in Deutschland nicht mehr so verbreitet. Also meine Erfahrung, bin ja nun die letzten Jahre auch sehr, sehr häufig in Arztpraxen gewesen. Also vor 20 Jahren habe ich häufiger mal irgendwelche Vertreter gesehen, die auf kurz fünf Minuten mit dem Arzt gewartet haben als heutzutage. Also heutzutage sehe ich das eigentlich gar nicht mehr.
Ja, also ich habe das ja bei meinen Eltern gemerkt. Die haben ja bis 2008 praktiziert. Und also meine Erinnerungen sind da halt, was die 80er und 90er angeht, da war das schon noch Thema, wie gesagt, eben so Reisen auch, aber auch eben so kleine, ich kann mich halt erinnern, in meiner Kindheit gab es halt einen Haufen Werbegeschenke, die bei uns rumflogen, ne? also so Schnullifax, so eine Taschenlampe hier und eine Zange da und ja, lauter so Zeug halt, so für den Alltag, und das hat dann doch nachgelassen in diesem Jahrtausend, also da war da kann ich mich eigentlich kaum noch dran erinnern. Dass, ich glaube, es war da nicht mehr erlaubt, meine ich. Oder nur zu einem bestimmten, in einer bestimmten Höhe erlaubt oder irgendwie sowas. Aber das ist heute nicht mehr so Thema, habe ich auch das Gefühl, ja.
Nun ja, also, muss man das jetzt gesehen haben? Wahrscheinlich eher nicht.
Nee, sowas richtig nicht. Es ist natürlich ein wichtiges Thema, aber es ist schon von dem, wie es gezeigt wird, ist es ein Wolf of Wall Street für Arme, gell? Ja, weiß auch nicht. Wäre schön, über das Thema einen ordentlichen Film zu haben. Aber so richtig gut war er nicht.
Na, das stimmt. Also ich würde ihn auch nicht empfehlen. Dafür gibt es irgendwie viel zu viele andere Filme. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Lord of War oder War Dogs, die auch so in diese Richtung gehen. Oder Wolf of Wall Street, ne, die auch irgendwie zeigen, dass da jemand irgendwie Geschäfte macht, die eigentlich eher Schindluder sind, die er nicht machen sollte, die amoralisch sind oder so. Und da würde ich jetzt wahrscheinlich zu den anderen Filmen greifen und nicht gerade zu dem. Also höchstens für Leute, die solche Filme mögen und Emily Blunt-Fans sind. Den kann man damit eine Freude machen, aber die gucken dann sowieso alles, was mit Emily Blunt ist. Looking at you, Christoph.
Ja, genau. Lieber nochmal Der Teufel trägt Prada schauen.
Echt, ich bin gar nicht so angetan gewesen von ihr, aber okay.
Ja, oder hier den Tom Cruise-Film.
Oblivion.
Anderen.
Lift, I repeat. Hier Dingens und Repeat, genau.
Edge of Tomorrow. Schon sehr gut.
Edge of Tomorrow, ja.
Ja, genau. Ist wirklich ein guter Science Fiction.
Sicario empfehle ich noch. Der war echt gut.
Oh ja, der war wirklich toll. Ja. Gut, dann machen wir Punkte. Der Gast darf beginnen.
Ja, ich würde mal sagen, 6 von 10 wird's bei mir. Also ein bisschen über dem Durchschnitt, weil ich habe mich schon ganz gut unterhalten gefühlt, aber im Endeffekt denkt man sich, ja, ist ein bisschen wie Wolf of Wall Street, aber nicht ganz so viel Geschmack dran.
Ja, also gehe ich mit, bin ich ganz in der Nähe bei 5,5. Es ist jetzt kein ganz schlechter Film, aber und ist auch ein wichtiges Thema, aber er hat nicht alles rausgeholt, was er hätte holen können und ist schon mittel nur.
Ja, auch diese Ermittlungsgeschichte da am Ende, wie kriegen wir jetzt irgendwie Beweise und so weiter. Und immer hat dann eine bestimmte Figur den absoluten Riecher und weiß genau, wann man jemandem ins Handy oder in die Jackentasche oder in die Umhängetasche gucken muss. Also alles sehr herbeikonstruiert. Hat mich geärgert teilweise, von daher komme bei 4,5 Punkten raus.
Die Lösungen sind oft ein bisschen zu leicht, gell?
Ja, genau.
Naja. War spontan rausgesucht.
Ja, nee, das ist mein Gott.
Alles gut.
Muss sich niemand für die
Mal gewinnt man, mal verliert man.
Man muss sich bei uns immer nur für die Picks rechtfertigen, bevor wir sie gesehen haben. Was man da so wählt. Aber in dem Augenblick, wo man es dann gesehen hat, dann ist das vorbei mit der
Rechnung. Ah, okay.
Gut, ja, dann lass uns trinken, nicht wahr?
Jo,
hat jemand Fentanyl irgendwas mit in seinen Drink gemacht?
Heute mal nicht.
Da gibt es einen Mörder, der verurteilt wurde zur lebenslänglichen Haftstrafe, weil er 2 Leute in Essex in England umgebracht hat, weil er die Getränke mit Fentanyl versetzt hat, von daher.
Fanta statt Fanta.
Oh, sehr schön. I like.
Trinkst du wirklich Fanta?
Nee, ich trinke Wasser.
Ah, okay. Sehr gut. Aber wäre cool gewesen. Gute Idee.
Leider nicht spontan genug.
Mir ist in einer Szene, wo so 3 von diesen Vertretern, /Dealern, so einen Flur entlang laufen und so Geschenke dabei haben, aufgefallen, das war mit so geteiltem Bildschirm, ne? Mir ist aufgefallen, dass die Rechte eine Flasche Oben Whisky trägt. Und da dachte ich mir, okay, dann ist klar, was ich trinken werde, nämlich Oben.
Sehr gut. Am Ende gibt es eine Szene, wo sie irgendwie in einer Bar sitzt. Ist dann ganz, ganz am Schluss, nachdem sich alles aufgelöst hat. Und da bestellt sie beim Barkeeper a Shot of Cuervo, also Tequila. Ah. Ich habe keinen Cuervo hier, ich habe nur Agavita. Aber da sie das so präzise mit Brand Call bestellt, dachte ich, ich muss Tequila trinken.
Sehr gut.
Jawohl.
Gut. Was haben wir noch für Themen?
Ich hätte noch eine Serie im Angebot.
Da hau mal raus.
Und zwar die Serie Shameless. Kann man sich angucken bei Netflix. Ich muss gestehen, ich habe sie jetzt noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber nachdem ich jetzt von den 134 Folgen 122 gesehen habe, maß ich mir jetzt doch an, mir ein Bild davon zu machen.
Das lassen wir gelten, glaube ich.
Genau, also ich habe damit angefangen, weil ich mir dachte, okay, wurde mir schon mal empfohlen und habe dann gesehen, okay, da gibt's inzwischen 11 Staffeln von. Dachte ich mir, die kann ja nicht so schlecht sein. Ja, stellt sich raus, die ist wirklich gut. Und zwar handelt die von einer Familie in Chicago, die im allerbesten Sinne White Trash ist. Angeführt vom Familienvater, gespielt von William H. Macy, als Frank Gallagher. William H. Macy sagt einem sicherlich ein bisschen was. Mhm. Und der hat insgesamt 5 Kinder. Er ist ein totaler Trunkenbold, der auch gerne mal seine Kinder verlässt und für Monate untertaucht, bis er dann wieder zu Hause auftaucht. Und seine älteste Tochter hat sich dann letztlich um die 4 anderen Kinder gekümmert. Und wir folgen dieser Familie hier, was sie denn so erlebt in Sachen Drogensucht, Beschaffungskriminalität, Liebe, Trubel, Leidenschaft und so weiter und so fort. Und das Ganze ist sehr, sehr amüsant. Also ich bin ein echter Fan. Kann sie wirklich also nur sehr empfehlen.
Ist es eine Comedy-Serie?
Nee, es ist, man könnte schon eher sagen, so Dramödie. Also natürlich großer Anteil Comedy, aber das Ganze geht einem auch manchmal sehr zu Herzen. Also es gibt zum Beispiel einen Sohn, der ist homosexuell, der verliebt sich in einen straßenbekannten Schläger, der natürlich erstmal sich nicht eingestehen will, dass er auch schwul ist, aber irgendwann wird aus den beiden ein Pärchen. Und der eine ist natürlich total widerwillig, weil er auf der Straße der totale Macho ist und ne, Herr im Haus. Und auf einmal muss er sich dann eingestehen, dass er einen Mann liebt und sich gerne den passiven Teil übernimmt. Was natürlich für so einen Typen, der einen auf Macho macht, dann fürs Außenbild dann nicht ganz so schön ist. Solche Sachen spielen dann rein. Dann Drogensucht natürlich nicht nur vom Vater, sondern auch bei den Kindern spielt das eine große Rolle, die das dann natürlich vorgelebt gekriegt haben und da selber immer so ein bisschen mit zu strugglen haben. Das auch, finde ich, sehr ernsthaft. Das Thema anonyme Alkoholiker und dass man da einen Sponsor hat, ne, der einen unterstützt und so, das wird da sehr gut aufgearbeitet. Also ist schon relativ lebensnah, abgesehen davon, dass natürlich gerade William H. Macy sich da in viele Situationen bringt, wo man denkt, Alter, wie soll er denn da wieder rauskommen? Aber irgendwie, ein Arzt bringt es da mal ganz gut auf einen Punkt, der sagt, nach der nächsten Apokalypse wird es nur noch 2 Lebensformen geben, Kakerlaken und Frank Gallagher. Also, da mussten wir dann sehr laut lachen. Das Spannende ist, meine Frau guckt die Serie immer so ein bisschen mit. Aber ich kann auch tatsächlich Folgen gucken, ohne dass sie diesen Handlungsbogen komplett mitnehmen. Und es ist sehr spannend, ihr dann immer zu erzählen, du hast die Folge verpasst und der ist jetzt mit dem zusammen und der hat den überfallen und der ist jetzt wieder süchtig. Und das ist schon sehr, sehr amüsant. Macht sehr viel Spaß, kann ich echt empfehlen. Ist was für nebenbei, also jetzt nichts, wo man wirklich intensiv hingucken muss, aber sehr, sehr schön. Viele flotte Sprüche, sehr, sehr smarte Typen, tolle Charaktere, auch ein paar Nachbarn, die eine Kneipe haben. Sehr toll, sehr liebenswert.
Okay, aber ist schon auch wohlfühlmäßig oder ist es eher unerfreulich?
Es ist auch so ein bisschen wohlfühlmäßig, weil die Typen natürlich alle sehr sympathisch werden. Ich sag mal, der Nachbar, der hat eine Kneipe und der ist so ein bisschen leichtgläubig, naiv und sehr schnell für irgendwas zu begeistern und den gewinnt man natürlich dann auch sehr, sehr schnell gerne, weil man immer denkt, ach, du bist ja auch so, du hast in dieser Welt eigentlich nichts verloren, aber du bist irgendwie lieb. Also die wachsen einem alle sehr, sehr schnell ans Herz. Sehr cool. Und worauf ich natürlich jetzt gespannt bin, nachdem ich jetzt hoffentlich bald die 11. Staffel beendet habe, habe ich gesagt, ich werde als allererstes dann die erste Folge von der ersten Staffel wieder gucken. Wenn du überlegst, wenn das 11 Staffeln sind, das geht natürlich über mehrere Jahre. Und dann nochmal diesen Switchback zu machen, weil das ja alles Jugendliche sind, ne? Weil, was weiß ich, bei Friends ist das vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn du jemanden hast, der in der ersten Staffel ein 6-jähriges Kind ist, der am Ende dann 14, 15-jähriger Bengel ist, dann nochmal zurück zu switchen und dann zu sehen, wie er denn da vor 6, 7, 8 Jahren gewesen ist, sicher sehr lustig. Ach, und einer spielt noch mit, das sollte man vielleicht auch sagen, und zwar der Hauptdarsteller aus The Bear, und zwar Jeremy Allen White.
Ja. Habe ich auch gerade gesehen, cool.
Das ist auch sehr lustig, wenn man da The Bear geguckt hat und dann die erste Folge von Shameless, dann denkt man, was bist du denn, Junge? Dich kenne ich, aber du bist doch eigentlich schon viel erwachsener. Sehr, sehr cool.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, was ich mit meiner Frau weiter gucken kann, weil wir sind ja mit Ted Lasso durch. Mal gucken.
Und was man dazu sagen müsste auch noch, es ist sehr explizit. Also es wird da gerammelt, bis die Fetzen fliegen. Und wird dann auch tatsächlich gezeigt, wo man sich dann denkt, oh, das ist in Amerika jetzt doch ein bisschen außergewöhnlich, dass so vieles so häufig dann auch gezeigt wird. Aber gut, so ist es.
Aber so viel Folgen ist halt schon heftig. Ja. Heftiges Commitment. Mann, oh Mann.
Ja, gut. Total Running Time 5 Tage, 5 Stunden und 49 Minuten.
Okay,
das heißt, und das habe ich jetzt in den letzten 3-4 Monaten geschafft. Oh mein Gott.
Okay. Ja, klingt nicht schlecht, aber ist natürlich Commitment, ja. Mal sehen. Aber das ist durchaus, ja, behalte ich im Hinterkopf. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, also gar nicht. Klingt gut.
Oh, ich sehe gerade, das ist ja witzig. Ich gucke mir gerade die Serie hier bei Trakt an und ich habe Trakt eigentlich schon lange abgeschworen und gucke da jetzt rein und er sagt mir 91% geguckt. Also irgendwie scheint er das da irgendwie noch zu tracken. Habe ich den mal irgendwie mit Netflix verbunden? Kann das sein?
Ja, ja, wahrscheinlich.
Scheint mir so, weil ich habe ihm nicht gesagt, dass ich die Folgen geguckt habe.
Wenn ich das, wenn das geht, dann könnte ich das ja mal aktivieren, das wäre ja fantastisch.
Aber er zeigt sie mir auch nicht in der History an, das ist das Spannende. Da habe ich im Januar 24 das letzte eingetragen, aber er sagt mir, ich habe davon 122 Folgen gesehen. Ist ja witzig.
Scheint er was zu wissen, was du nicht wusstest, dass er
das echt weiß. Krass. Na, wieder was gelernt.
Ja.
Bob, sag an, was ist unser nächstes Thema?
Ja, das war's im Grunde mit den Filmthemen. Aber wenn wir gerade bei Trakt waren, dann möchte ich noch einen Tipp weitergeben, den ich in der aktuellen Freakshow gerade gehört habe. Ralf Stockmann sprach dort ein bisschen über Serien, was sie da eigentlich selten tun. Mir geht es aber gar nicht um die Serien, sondern er hat eine Webseite erwähnt, die ich noch nicht kannte. Und das ist Rating Graph. Und Rating Graph habe ich jetzt gerade mal auf Shameless hier angewendet. Und was das macht, ist, das nimmt die Bewertungen der einzelnen Episoden einer Serie und plottet die auf einen Graphen. Also da hast du jetzt hier in dem Fall halt von auf der X-Achse unten deine 130 Folgen und auf der Y-Achse nach oben hin hast du das Rating der, wie die einzelnen Episoden abgeschnitten haben und dann geben sich halt so Blöcke, wo er die einzelnen Seasons auch in Farben markiert. Also da hast du so den ersten Block ganz links, die ersten 10 Folgen oder 12 Folgen sind dann halt irgendwie so eine Punktewolke in Schwarz jetzt hier in dem Fall. Und dann kommt die zweite Season rechts daneben in eine Punktewolke von 12 bis 24 oder so in grün, sodass du halt auf einen Blick siehst, okay, zweite Staffel im Grunde ähnlich gut wie die erste Staffel, dritte Staffel geht ein kleines bisschen nach oben, vierte Staffel noch weiter nach oben, dann fällt es wieder ab, dann geht es irgendwann zur, was ist das dann, die siebte hin oder so wieder rauf und er malt dir dann auch immer so Trendlinien rein, ob die Staffel in sich eher nach oben tendiert gegen Ende oder nach unten. Und ob die ganze Serie über die Gesamtlaufzeit eher eine Trendlinie nach oben oder nach unten macht. Bei Shameless ist es tatsächlich so, dass es dann irgendwann so ab der zwei Drittel der Staffeln fällt es dann deutlich ab. Und die letzten beiden Staffeln sind wohl nicht mehr so gut, wenn man jetzt hier den IMDb-Bewertungen glauben kann. Und das Ganze wird dann aber auch noch, du siehst dann auch noch, wie viele Leute abgestimmt haben. Also wie viele Votes liegen diesen Bewertungen zugrunde. Da kannst du dann vielleicht so, also der Ralf Stockmann hat das in der Sendung zum Beispiel am Beispiel von Lost oder Game of Thrones gemacht, wo wohl irgendwie, als es dann durch war, auf der letzten Staffel so rumgehatet wurde und so ein Social Media Sturm dafür auch gesorgt hat, dass da enorm viele Stimmen abgegeben worden sind. Also die Datenbasis einer Bewertung vielleicht gar nicht vergleichbar ist mit der Datenbasis der ersten 10 Staffeln oder so, sondern die letzten Staffeln dann vielleicht ganz von sehr viel mehr Menschen, die da irgendwie sich von irgendeinem Mob vor sich hergetrieben zum Abstimmen bemüßigt fühlten oder wie auch immer, was man da rein interpretieren will. Aber ich fand es interessant, weil man sieht halt ganz oft, klickt man so in der IMDb rum, man sieht so die Gesamtnote und man kann auch in der IMDb da so ein bisschen reindrillen, man macht's aber meistens nicht. Oder man scrollt mal so drüber und guckt so 8, 1, 8, 4, 8, 6, 8, 5, 8, 2, 7, 5, 9, 3 und dann, ja, irgendwie kriegt man so ein Gefühl. Aber auf so einem Graphen, man schaut drauf und der sagt einem was und man hat ein Gefühl dafür, wie das sich vielleicht entwickelt und so weiter. Ich meine, was man damit persönlich dann macht, ob einen das irgendwie dazu bringt, es zu gucken oder davon abhält, es zu gucken, das muss jeder, glaube ich, mit sich selbst ausmachen. Ich fand es aber irgendwie witzig, was Leute mit den Daten alles so anstellen und dass man
das stimmt.
Anklicken kann.
Ist ja ganz spannend. Ich habe gerade mal geguckt bei Westworld, da hieß es ja auch, die letzte Staffel, die konnte man vergessen. Ich habe es noch gar nicht geguckt. Da sieht man auch, die allerletzte Folge ist genau wie bei Shameless die am schlechtesten bewertete von allen Folgen. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt, was mich da erwartet. Und spannenderweise Lost, da sind wir uns ja alle irgendwie einig, dass das Ende von Lost irgendwie total hanebüchen und doof gewesen ist. Aber die allerletzte Folge ist vom Rating her überdurchschnittlich, wo ich dann dachte, ui, echt? Das wäre jetzt so eine Serie, wo ich dachte, oh, die müsste doch wohl die letzte Folge am allermiesesten sein. Aber die steht hier bei 9,0 Average Rating, damit weit über dem Schnitt.
Ja gut, ist halt ein krasser Twist. Das mögen ja manche. Mindblowing. Und es ist halt sehr religiös. Das mögen auch manche, gell?
Ist auch interessant, bei Shameless zum Beispiel, du sagtest gerade, die letzte Folge ist die schlecht bewertetste.
Ja.
Ist allerdings auch innerhalb der letzten vier Staffeln die mit den meisten Votes. Stimmt. Das sind auch mit fast doppelt, mehr als doppelt so viel Votes wie alle anderen Folgen in der letzten Staffel. Also irgendwie kommen die Leute dann nach der letzten Folge rein und sind explizit motiviert, diese eine Folge zu bewerten.
Ja, auch witzig.
oder abzuwerten in dem Fall auch.
Stimmt.
Und für den Rest der ganzen Show irgendwie durchzuwerten, das machen die meisten Leute offensichtlich nicht. Und dann kommt irgendwie so eine Horde von 1000 Leuten eingeritten und bewertet noch die letzte Folge.
Stimmt, der Name der letzten Folge lässt auch schon darauf schließen, was da passiert. Und da würde ich auch sagen, wenn das darauf hinausläuft, damit bin ich nicht einverstanden. Also da wird es von mir wohl auch keine gute Bewertung geben, obwohl der Rest eigentlich immer top-notch gewesen ist. Naja, ich lasse mich überraschen.
Gut, dann ja, habe ich dieses Thema jetzt hier noch mit reingeschmuggelt, weil mir das gerade in dem Zusammenhang einfiel. Als du von so einer langen Serie sprachst, dachte ich, jetzt gebe ich das da mal ein. Mal gucken, ob mir das gleich mal was sagt. Direkt mal zum Einsatz gebracht.
Jawohl.
Ratinggraph.com können wir dann auch. Könnt ihr bei uns in den Shownotes klicken, werden wir verlinken. Und wenn ich dran denke, mache ich sogar zu dem Link dieses Kapitels bei den Podcatch-Programmen, die das unterstützen. Also not looking at you, Spotify-Hörer. Die anderen, da könnt ihr das direkt anklicken. So, was haben wir noch? Ja, weiß ich nicht. Haben wir was erlebt? Habt ihr was erlebt? Ich war im Urlaub, aber ich will mich nicht vordrängeln. Habt ihr was Spannendes?
Ich hab, glaube ich, nichts erlebt.
Deine Hühner saßen heute alle auf einem Haufen, habe ich gesehen.
Ja, das ist schon gut. Das passiert halt manchmal.
Sah sehr eigenartig aus.
Genau, da dachte ich mir dann so, oh, da mache ich doch mal mein drittes Be Real von heute und habe dabei gemerkt, so, ach nee, beziehungsweise ich habe sogar, das war völlig irre heute. Ich habe dann das dritte BeReal gemacht, wo ich heute Morgen das zweite beim Zahnarzt gemacht hatte. Was mir nicht bewusst war, das war ja das von gestern.
Das war ich jedenfalls. War noch gar nicht, oder? Nee, es war doch heute mittags irgendwann.
Ja, genau. Und dann habe ich heute Abend eben bei den Hühnern das dritte Bild gemacht. Und als er es gesendet hat, hat er dann plötzlich gesagt, oder ist dann plötzlich nochmal in diesen Fotografiermodus gesprungen. Und hat dann gesagt, ja, du bist leider 9,5 Stunden zu spät, aber jetzt mach mal. Und ich dachte, hä, wie jetzt?
Wir drücken mein Auge zu.
Genau, so nicht nur, dass du mich nicht benachrichtigt hast, sondern du hast eben gerade noch getan, als wäre der Vortag, als könnte ich noch das dritte Bild machen. Also, ach, diese App ist, naja.
Neulich habe ich ihn auch über irgendeinen Error dazu gekriegt, dass ich ein viertes Bild machen konnte, weil die App ist ja, obwohl sie dauernd Updates bekommt, ist sie immer noch fürchterlich buggy.
Total.
Und jetzt so im Alltag funktioniert es meistens. Es sind dann halt so die kleinen Sachen, das sind irgendwie die Likes und die Kommentare oder diese kleine Vorschauanzahl, wie viele Kommentare an einem Bild dran sind, die kleben dann im Zweifel, wenn du 3 gemacht hast, immer mal am Falschen. Bis du irgendwie einmal hin und her gescrollt hast und dann sortiert sich das wieder. Dann denkst du so, oh, 4 Kommentare auf meinem dritten Bild. So, nein, hat noch nie jemand gesehen oder geliked oder irgendwas, die waren alle auf dem ersten Bild, aber die App hat es mal wieder nicht zusammengepuzzelt. Und irgendwie hatte ich es da in irgendeinem Error hingekriegt, dass ich ein viertes Bild machen durfte. Aber dann hat zumindest die App war ausgetrickst, aber der Server im Hintergrund, der hat sich nicht austricksen lassen. Dann hat das Ding einfach immer wieder einen Upload-Fehler gehabt. Ich konnte dann ein paar Mal auf Retry drücken, aber der Server hat dann gesagt, ne, ein viertes Bild nehme ich dir nicht ab. Und die App hat das aber aufgenommen und wollte das gerne hochladen, aber der Server wollte es nicht haben. Also wenigstens die Programmierer vom Backend haben aufgepasst.
Tja, bei mir, auch ich hatte letztens, kann man ja auch mal ruhig erzählen, einen richtig schönen Tag, weil ich mal wieder richtig rundum glücklich gewesen bin. Ja, selten doch, gewesen in letzter Zeit.
Das ja? ist doch mal fein.
Habe ja dieses Jahr Operationen 15 und 16 hinter mich gebracht und gerade just am letzten Wochenende war ich erstmal wieder so richtig mit dem Fahrrad unterwegs. Komme ja nachher noch zum Thema. Ich habe auch ein neues Fahrrad, das ich jetzt lange nicht ausprobieren konnte und wenn dann immer nur so für ganz, ganz kurze Touren. Und jetzt am Wochenende das erste Mal, dass ich mal wieder so richtig 60 Kilometer fahren konnte und dann so mittendrin mal angehalten habe an so einem gelb blühenden Rapsfeld, in die Sonne geguckt habe und dachte, oh, das hat gefehlt. Und ne, du merkst, so langsam wirst du wieder fit und das ist ein schönes Gefühl.
Das ist cool. Das ist echt schön. Ja. Möge es so bleiben.
Toi, toi, toi.
Genau. Ja, ich war im Urlaub. In Holland, beziehungsweise Niederlanden, in Den Haag. Ich weiß nicht, war jemand von euch schon mal in Den Haag?
Nee.
Ich glaube nicht, nee.
Also ich muss sagen, ich hatte vorher keine Vorstellung davon, was mich erwartet. Ich habe auch ohnehin noch nicht so viele niederländische Großstädte jetzt von, ich war zum Beispiel noch nie in Amsterdam, also außer am Flughafen. Ich bin da durchgefahren und ich war am Flughafen, also aber ich war jetzt nicht irgendwie ausgiebig die Innenstadt besichtigen oder so, das kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, Christoph, wir waren ja mal gemeinsam in Holland im Urlaub oder in den Niederlanden da oben in Gröningen zum Beispiel. Das wäre so eine der Städte, die ich mal gesehen habe. Und kleinere Städte halt. Aber das war jetzt mal eine von denen sozusagen, die man international kennt, natürlich sowieso wegen dem Strafgerichtshof. Aber es ist eine wunderschöne Stadt. Also ich kann das echt empfehlen.
Wenn ich da kurz dazwischen grätschen darf. Ich habe ja jetzt Ted Lasso fertig geschaut. Und das sind die doch in Amsterdam.
In Amsterdam, ja. Wo sie auf dem Hausboot ist mit dem Typen.
Genau. Und die Mannschaft überlegt doch oder stimmt ab, was sie tun wollen. Da gibt es so verschiedene Meinungen. Und der eine will ja auf so eine, oder versucht die zu überzeugen, dass sie auf so eine Rave-Party oder irgendwie sowas gehen. Und die ist in Groningen.
Ah, da siehst du mal. Ja, also, wie gesagt, Den Haag liegt am
Christiane meinte, es würde nichts taugen, oder?
Da muss ich widersprechen. Also ich habe es nicht mehr richtig in Erinnerung, ob sie das so gesagt hat. Ich will ihr da jetzt auch nichts in den Mund legen.
Ich hab das abgespeichert.
Okay, aber dann, wenn das so sein sollte, muss ich mit Vehemenz widersprechen. Es ist eine wunderschöne Stadt. Sowohl die Innenstadt, die Altstadtgässchen, die kleinen Einkaufsstraßen, diese königlichen Paläste und Gärten, die es da gibt. So ein bisschen Grachten hat es auch. Wir haben unsere Reise dort quasi an dem Ankunftstag, wir hatten ja nur 4 Tage, sind jetzt das verlängerte Wochenende am Donnerstag hingefahren, sind dann Donnerstag am frühen Nachmittag da angekommen und gleich erstmal quasi durch Den Haag durch nach Scheveningen. Das ist so der, ich weiß nicht, ob das offiziell gehört, das glaube ich zu Den Haag oder es ist eine eigene Stadt, aber es kam mir so ein bisschen wie so ein Stadtteil vor, ich weiß nicht genau, wie das jetzt genau geregelt ist da, aber man kann da mit der Straßenbahn zwischen diesen beiden Orten hin und her fahren. Und das Scheveningen liegt dann vorne an der Nordseeküste direkt, ist eine Kleinstadt oder ein Stadtteil mit Stadtstrand, 11 Kilometer lang oder sowas. Und da sind wir dann direkt hingefahren, so noch bevor wir überhaupt ins Hotel eingecheckt sind. Und der erste Schock, und das setzte sich das ganze Wochenende über fort, und das ist vielleicht der große Nachteil am dort Urlaub machen, also preislich kam mir das alles vor, als wäre ich in Kopenhagen oder in Oslo oder so. Es ist einfach unfassbar teuer. Also ich habe direkt an diesem ersten Nachmittag für das Parken an so einem Parkplatz in Strandnähe für 2,5 Stunden Parken 23 Euro bezahlt.
Oh, yes.
Also so geht das einfach erstmal los. Und dann bist du da am Strand und das ist alles fein. Und da sind ganz viele. Es ist sehr touristisch da, dieser Strand, ja, und die vorderste Häuserreihe, die da am Strand steht, sind so ein riesiges Grand Hotel, was wunderschön ist, und rechts und links davon Hochhäuser. Und wenn du so zwischen den Hochhäusern durchläufst, das ist alles sehr schäbig, eine Pissecke an der anderen, also es ist wirklich so ein bisschen, wo du dann so denkst, nee, es ist irgendwie, Scheveningen überzeugt mich jetzt nicht so. Das hat sich dann noch ein bisschen gebessert, als ich dann irgendwie jetzt bis nächste Mal dort war. Am letzten Tag sind wir nochmal mit dem Auto dahin, weil wir da das Hotel dann schon ausgecheckt hatten, sind wir mit dem Auto danach nochmal nach dem Auschecken nochmal an den Strand, um den Urlaub auch dort zu beenden. Und da habe ich dann versucht, einen anderen Parkplatz zu finden und bin ein bisschen in den etwas strandabgewandten Seiten von Scheveningen rumgefahren. Und da war es dann wieder ein wunderschönes, kleines holländisches Strandstädtchen quasi, was halt vorne in der unmittelbaren Promenadenzeile sehr kaputt gebaut worden ist. Aber was halt auch super süße Ecken mit kleinen Cafés und Restaurants und so hat, wo es wirklich schön war dann wieder. Vorne hat's dann am Strand solche Buden, die so aus Seekontainern und irgendwelchem Holzgedübel zusammengebracht sind, was so eine so eine Strandbar und Restaurant am nächsten. Einfach so auf den, also vor der Düne schon, eigentlich schon auf dem Strand, so unmittelbar mit dem Rücken zur Dünenkante hingebaut, so einen langen Weg und dort eine so eine Bar neben der anderen. Und da ist auch viel Licht und Schatten. Also wir haben uns dann über Google Maps halt dann, weil da sind einfach 20 oder 50 von diesen Dingern, und über 11 Kilometer gestreckt und oder vielleicht über 5 vor diesen unmittelbaren Häusern. Und dann haben wir da rausgesucht, teilweise sind sie sehr, sehr gut bewertet, auch zu Unrecht, wie wir dann gemerkt haben, teilweise aber auch zu Recht. Und dann sind wir da an dem ersten Tag, wo ich, wie gesagt, 23 Euro fürs Parken, haben wir dann gegessen. Die Kinder haben sich irgendeinen Teller geteilt. Ich hatte einen Salat, meine Frau hatte eine Poke Bowl und jeder ein Getränk. 74 Euro oder so. Also es macht dann einfach, es scheppert dann einfach so weiter.
Ja, Essen gehen in Holland ist so eine Sache, ja.
Ja.
Ich habe gerade mal geguckt, wo das ist, wo du da warst, und dabei ist mir aufgefallen, ich war da schon im Urlaub, einen Ort weiter in Hoek van Holland. Also Richtung Westen, an der Küste entlang, praktisch an der Einfahrt zum Hafen von Rotterdam. Mhm. Ich hatte das aber damals nicht so abgespeichert, dass wir da in der Nähe von Den Haag sind oder im Speckgürtel von Den Haag, sondern ich hatte das abgespeichert von, wir sind in Rotterdam, was ja viel weiter weg ist eigentlich. Mhm. Aber
das Lustige, dass du sagst, du warst da in der Nähe im Urlaub. Mir ist sowas Ähnliches passiert. Ich markiere immer auf Google Maps alle Orte, in denen ich irgendwie, sagen wir mal, mehr als ein Vorbeigehen verbracht habe. Mhm. Also Restaurants, in denen ich gegessen habe, die mir gefallen haben. Hotels, in denen ich geschlafen habe, wichtige Dinge, die ich besichtigt habe, Museen oder sowas oder irgendwelche Monumente oder was auch immer, mache ich bei Google Maps immer ein gespeicherter Ort, das dann entscheidet so ein kleines Stern, so ein gelbes Sternchen auf der Google Maps Karte. Und während ich gerade so diese Strandsache, wo wir da eben da am Strand rumgelegen haben, markieren wollte, habe ich mich an dem Strand so ein bisschen verscrollt und bin dann auch plötzlich auf so gelbe Pünktchen gekommen und dachte mir, gelbe Pünktchen, aber irgendwie, das stimmt nicht, das ist nicht der Ort. Wo ist denn hier dieser Parkplatz, wo ich geparkt habe? Ich muss doch irgendwie links davon, und dann scroll ich so rum und scroll ein Stück, zoome ein Stück raus und stell fest, ah ja, ein Ort weiter nach Norden war ich auch schon mal im Urlaub. Hatte ich auch nicht, ja, genau, zusammengebracht. Ja. Also in Nordwijk, ist ein Stückchen einfach nördlich der nächste Strandort, mehr oder minder. Da war ich auch schon mal vor, weiß nicht, 2018 oder so, ich glaube, oder 17, irgendwie sowas in der Größenordnung mit dem Wohnmobil.
Nee, wir waren damals, als der Lutzes gerade unterwegs war, die Theresa mit dickem Bauch oder mit langsam beginnendem dicken Bauch.
Ja, gewohnt haben wir dann in der Innenstadt in einem, ich will jetzt keine Werbung machen, in so einem normalen Vier-Sterne-Hotel. Ich glaube, da hätte es schönere gegeben, allerdings hatten wir ziemlich Probleme beim Buchen, ein Zimmer, wo man mit der ganzen Family rein kann, also wo die Kinder auch mit im eigenen Zimmer sein können, zu finden, ohne jetzt gleich irgendwo die Präsidenten-Suite oder die Junior-Suite oder sowas zu buchen, sondern einfach so das klassische Familienzimmer, wo noch irgendwie so eine Schlafcouch drinsteht, die man ausklappen kann, wo du die beiden Kinder drauf schmeißen kannst, ohne dass jetzt gleich du zwei Doppelzimmer buchen musst, was ja dann in der Regel preislich komplett eskaliert, wenn du das machst heutzutage. Mhm. Preislich eskaliert ist es jetzt trotzdem. Als ich meine Kreditkarte da durchgezogen habe, ist sie so leicht dampfend wieder aus dem Gerät gekommen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich das gesehen habe. Es ging einfach so weiter, gell? Keins der Restaurants war billiger. Die Hotel-Tiefgarage sagte irgendwie zu mir, fahren Sie ein elektrisches Auto? Und sagt ich, ja, oder ein Hybrid. Dann sage ich, ja, nee, ich fahre ein elektrisches Auto. Ja, dann dürfen Sie bei uns nicht in der Tiefgarage parken.
Oh, shit. Oh Gott.
Weil, ja, ich glaube, das liegt daran, dass unser Hotel ist in einer der ältesten Einkaufspassagen Europas mit eingebaut gewesen. Da ist auch der Apple Store drin und noch so Haufen andere Etepetete-Läden. Und diese Passage ist von 1884 oder sowas ist die eröffnet worden oder Grundstein gelegt worden, eröffnet ein paar Jahre später. Und insofern, die ist, glaube ich, irgendwie auf irgendeiner UNESCO hast du nicht gesehen Liste. Und da ist vielleicht, da darf dann brandgefahrmäßig nichts passieren. Also ich hatte aber ohnehin rausgesucht, dass ich in einem anderen Parkhaus im Vergleich zu den anderen Parkhäusern, die ich mir im Vorfeld noch angeguckt hatte, wo ich mein Auto hätte abstellen können, war ich in der preiswerteren für 30 Euro am Tag. Und das heißt also, dann bist du da vier Tage oder so, dreieinhalb Tage oder so, das scheppert einfach die nächste. Du darfst da nicht drüber nachdenken. In da Urlaub zu machen, ist einfach prohibitiv teuer. Und ich habe dann irgendwann auch einfach, irgendwann habe ich dann gesagt, das ist mir jetzt egal, damit muss ich Future Robert beschäftigen, wenn die Abrechnung kommt. Weil so, das macht dir den Urlaub sonst kaputt. Also was, ja. Ich meine, klar, du versuchst dann irgendwie nicht jetzt das teuerste Restaurant rauszusuchen, aber dann, wenn du dich für eins entschieden hast, dann guckst du auch irgendwie nicht mehr auf den Preis, weil du es einfach auch nicht mehr wissen willst. Das verdirbt dir sonst echt die Urlaubslaune.
Ja.
Aber wir haben gut gegessen, wir haben schöne Sachen gesehen, wir haben so eine Grachtentour gemacht und weil sich irgendwie, haben wir leider die holländische Tour gebucht, obwohl es auch eine deutsche gegeben hätte. Das haben wir aber erst erfahren, als wir schon auf dem Boot waren. Und diesen selben Fehler haben auch irgendwie noch ein paar andere deutsche Familien gemacht. Und dann hat diese Frau, die das da kommentiert hat, dann irgendwie versucht, immer so zweisprachig zu machen. Und es gab so ein deutsches Begleitheft. Und dann habe ich immer in diesem Begleitheft schon mal so ein bisschen vor, eine halbe Seite vorgelesen. Und dann wusste ich schon, was sie gleich sagen wird. Und wenn sie es dann so auf, hat sie es immer auf Niederländisch erzählt. Und dann hat sie es wieder versucht, so auf Deutsch zu übersetzen. Und dann ist sie immer so völlig frei mitten in den Sätzen zwischen den Sprachen hin und her meandert. Aber da ich schon wusste, was sie sagen würde, weil ich das schon in diesem Heft gelesen hatte, konnte ich dann zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich beide Sprachen verstehen kann, was sich großartig anfühlte. Wahrscheinlich wenn sie im nächsten Satz irgendwas gesagt hätte, was nicht aus diesem Heft stammt, hätte ich natürlich nichts mehr verstanden. Aber es war sehr, das hat viel Freude gemacht.
Und hat sie im wahrsten Sinne des Wortes versucht, die deutschen Touristen mit ins Boot zu holen.
Die saßen alle schon drin, aber ja, sie hat genau das versucht. Und es ist sehr lustig, weil die dann auch unter so Brücken durchfahren, in dieses Krachtending ist im Grunde in Den Haag einfach nur ein Kreis, wenn du so willst, mit so ein paar Abstichdingern rüber zum Meer. Und diesen einen Kreis fährst du einmal rum, das dauert 90 Minuten. Aber durch die ganzen Erklärungen hast du dann hinterher, wenn du in der Stadt rumläufst und dann immer mal irgendwo ans Wasser kommst oder über so eine Brücke läufst oder so, dann siehst du natürlich, erkennst du das wieder und weißt, gestern bin ich da unten durchgefahren und das war hier, wo sie erklärt hat, dass das Haus das ist und das Haus das ist und du hast dann sofort wieder, da hinten ist der Präsidentengarten, hast du nicht gesehen, eine königliche, was auch immer. Und da ist ja Amtssitz des Königs und insofern stehen da auch einfach sehr viele hübsche Gebäude rum und die Stadt an sich ist sehr sauber und sehr ordentlich und sehr, ja, so mit schönen alten Gebäuden, gut erhalten und es macht Freude, da rumzulaufen und Kibbeling zu essen und Eis zu essen und all diese ganzen Dinge. Und es hatte auch fantastisches Wetter, von daher. Und als Elektroautofahrer, Andi, oder ihr beide seid ja Elektroautofahrer, wir hätten uns da, oder ihr hättet euch auch, wie im Paradies gefühlt. Ich habe noch nie so viele Ladesäulen gesehen. Du kannst durch Straßen fahren und kannst sagen, du fährst durch so eine normale Straße, so einen Häuserblock, ja, so vielleicht 150 Meter von der einen Kreuzung bis zur nächsten. Und auf diesen 150 Metern finden sich nahezu garantiert 2 oder 4 Ladepunkte. Wo? Dann biegst du ab und dann geht's die nächsten 150 Meter bis zur nächsten Kreuzung und da wirst du wieder 2 Ladepunkte finden. Und dann biegst du ab und dann kommt irgendwo ein größerer Parkplatz, wo vielleicht so 30, 40 Autos parken können. Von diesen 30, 40 Parkplätzen haben 20 eine Ladesäule. Und fährst du in eine Tiefgarage und in der Tiefgarage sind irgendwie, weiß nicht, 300 Stellplätze und 20 davon haben eine Ladesäule. Ist jetzt vielleicht nicht so eine geile Quote, aber wenn du weißt, dass oben sowieso alles damit voll ist, dann, also, das war fantastisch.
Das ist heftig. Ich kenne das nur, wenn man mir so was mit irgendwelchen Apps dann so im Ausland guckt, hier Charge Price zum Beispiel, da gibt man dann so sein Auto ein und welche Karten man alles hat und dann sagt er einem, wo man günstig tanken kann. Und wenn du dann rausscrollst, dann siehst du ja immer so zusammen akkumuliert in einer Region, wie viele Ladesäulen da sind. Und wenn ich dann da in Holland an der Küste rausgehe und sehe in so einem definitiv kleinen Fischerörtchen 250 Ladesäulen und dann gehe ich in Richtung, scrolle ich weiter in Richtung Ruhrpott und sehe da Dortmund 170, dann denke ich mir, ja, gibt noch viel zu tun.
Exakt. Also das muss man wirklich sagen. Und ich meine, die Niederländer sind ja jetzt auch nicht irgendwie besonders von grünen Geist beseelt. Ich meine, die wählen da hier Gert Wilders in irgendwelche Amt und Würden. Aber auf dieser Elektroautoschiene, ich weiß nicht, ob das bei denen anders verknüpft ist, ob das die andere Hälfte der Bevölkerung so extrem Elektroauto geil ist und die Gert Wilders Wähler nicht. Das verstehe ich alles nicht, wie die da so ticken, aber was Elektroautos angeht, haben sie definitiv, also ich war noch nicht in Norwegen, da muss es noch extremer sein.
Ja, aber
schon lange. Genau. Aber da haben sie den Schuss gehört und du fährst einfach über die Grenze und bist in Elektroauto Wonderland. Also das ist wirklich fantastisch.
Na gut, du kannst ja Elektroautos aus unterschiedlichen Gründen fahren, gell? Du kannst es ja einmal fahren, weil du eben, wie du sagst, so diesen ökologischen, Schrägstrich ja dann auch weltanschaulichen Hintergrund. Du kannst aber genauso gut auch aus von der Apple-Seite kommen, gell? Und sagen, ich fahre das einfach, weil es der neue geile Scheiße ist und weil es einfach viel geiler ist und viel futuristischer und so. Aus dem Grund fahren wir das natürlich auch, gell? Klar, aber du kannst eben auch da aus einer völlig nihilistischen Seite kommen, die überhaupt nichts mit Umweltschutz zu tun hat. Und dann passt es halt auch wieder zu Gerd Wilders, gell?
Ja, aber auf der anderen Seite ist ja diese Verbindung, dass diese ganzen rechten Parteien auch dem Elektroauto feindlich gegenüberstehen. Ich meine, bei Elon Musk selber, da ist irgendeine schizophrene Verschiebung gerade, aber deshalb weiß ich nicht, jetzt baut er ja Tesla angeblich zu einer AI- und Robotik-Company um und das mit den Autos, das ist ja, also, was hat er neulich gesagt, wer Tesla als Autofirma versteht, der hat das Konzept nicht begriffen oder so. egal, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich sag nur, diese MAGA-Crowd, die sind ja auch alle gegen elektrische Autos. Bei uns hier, diese AfD-Spackis, halten auch nicht viel davon und im Grunde siehst du ja, diese ganzen Rechten alle versuchen, dieses Elektroauto aufhalten zu wollen, aus, weiß ich nicht, weil man dann zugeben müsste, dass es Klimawandel gibt oder so. Ich habe keine Ahnung, was in deren Köpfen kaputt ist, aber deshalb hätte ich jetzt gedacht, dass es da genauso ist und ja, aber zumindest was Elektroautos angeht, ticken die Niederländer.
Elektroautos und Fahrräder, ne? Also.
Fahrräder, meine Herren, du. Und auch das, wenn du, ich liebe ja Lastenräder. In Deutschland, hier in Frankfurt zum Beispiel, gibt es ja so Fahrrad-Sharing-Anbieter, sind weniger geworden. Es gab mal, als so dieser Trend mit diesen Elektrorollern aufkam, hat sich das eigentlich wieder zusammengedampft und im Grunde sind nur diese DB-Fahrräder übrig geblieben, so richtig. Es gibt vielleicht noch ein, zwei andere Anbieter im Innenstadtbereich, aber hier außen bei mir am Stadtrand hast du da eigentlich Elektroroller-Anbieter und die DB-Fahrräder. Und es gibt, glaube ich, einen Anbieter, wo du dir so Lastenräder klicken kannst und wenn ich jetzt, da bin ich jetzt nicht 100% informiert, wie viele es davon im Stadtbereich gibt, aber mein Bauchgefühl und nach dem, was ich damals so recherchiert hatte, das mag sich jetzt vielleicht um ein paar Prozent geändert haben, war so, gibt so vier Stationen in der Stadt, die sind alle in irgendwelchen seltsamen Stadtteilen, wo halt irgendwie diese Organisation da angesiedelt ist, alle nicht da, wo ich bin und auch nicht besonders gleich verteilt oder besonders innenstadtnah oder so, sondern einfach so arbiträr irgendwo da hinten halt und es stehen dann irgendwie so 8 oder 10 oder 12 von diesen Lastenrädern in einer Stadt mit 700.000 Einwohnern. Und das ist es dann. Und in Den Haag, was ja eigentlich eine, ja, weiß nicht, so wahnsinnig groß ist die Stadt nicht. Wie viele Einwohner mag die haben? Kann das mal schnell jemand wikipedierisieren?
Ja, Schaffenburg vielleicht.
Ja, keine Ahnung. Da steht an jeder zweiten Straßenecke stehen, also erstmal generell Leihfahrräder ohne Ende von vielen, vielen Anbietern. Dafür ganz wenig von diesen Elektrorollern, die gibt's auch.
Oh, aber wow.
Habe ich mich vertan?
Von 500.000. Halbe Million.
Ja. Okay, also ist vielleicht so groß wie Frankfurt, ein bisschen kleiner.
Hannover-Größe, ja.
Genau, aber, okay. Aber halt auch Lastenradverleih. Und zwar von vielen verschiedenen Anbietern, nicht nur einer, da gibt's mehrere. Und bei einem habe ich den Anmeldeprozess komplett durchgeklickt und war dann am Schluss authentifizierter Anmelder und hätte jetzt eins mieten können. Dazu kam es dann nicht mehr, weil meine Frau sich dann irgendwie so erkältet hat, dass sie gesagt hat, sie fährt in dem Zustand nicht Fahrrad und alleine nützt mir das ja dann auch nichts, dass ich mit den Kindern Fahrrad fahren kann. Aber das ist so, das war schön einfach, so willst du das haben und auch was so Radwege angeht. Und so ist nicht ganz Kopenhagen, aber ist schon geil.
Oh wei, also E-Mobilität top. Fahrradinfrastruktur top, Lastenradinfrastruktur top. Jetzt gucken wir uns lieber nicht den ÖPNV an, sonst schlagen wir wahrscheinlich nur noch mit dem Kopf gegen die Wand.
Der ist tatsächlich, soweit ich das gesehen habe, jetzt nicht mit Frankfurt okay. vergleichbar. Also er ist okay, wir haben ihn auch benutzt, wir sind Straßenbahn gefahren. Allerdings waren die immer knallvoll. Also da hätte gerne längere Züge oder mehr Takt hätte da geholfen. Die sind recht alt, was sie teilweise auch sehr hübsch macht. Es gibt auch so ein Hop-on-Hop-off-System, wo du irgendwie einmal Karte für eine, so eine bestimmte Art von Straßenbahn, da benutzen sie dann auch so antike Modelle. So, das sieht sehr, sehr historisch aus dann. Und das gondelt da so rum, sieht so ein bisschen aus, als wäre hier in Frankfurt vielleicht vergleichbar mit dem Apple Voy Express, aber das fährt da halt so wirklich und du kannst dann ein- und aussteigen, aber gleichzeitig ist da drin auch so ein Audio-Guide und jemand, der dir erzählt, was du da siehst und so. Es ist so touristisch angedingst. Wir haben uns aber vom regulären PNV eine Tageskarte geholt und sind dann da so ein bisschen Straßenbahn gefahren. Allerdings scheint es tatsächlich nur Straßenbahn und Bus zu geben. Es scheint keine S-Bahn und keine U-Bahn zu geben, obwohl die Stadt ja im Grunde von der Größe her, haben wir jetzt gerade gelernt, nicht ganz Frankfurt-Niveau hat, aber doch so in die Größenordnung kommt, wo man hier in Frankfurt halt U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn und Busse hat und sich das dann so ein bisschen verteilt, hast du da halt nur zwei dieser Modalitäten. Und ja, ich habe ein paar Mal so Abgänge runter in die, unter die Straßenebene gesehen und gedacht, oh, hier ist eine U-Bahn, nee, ist ein Parkhaus. War dann immer ein Parkhaus, scheint keine U-Bahn zu geben, gibt nur Straßenbahn.
Ja, ich könnte ja mal überleiten von diesen tollen, perfekten Infrastruktur zu meinen Reiseplänen, die wir hatten.
Ja, unbedingt.
Ja.
Und zwar Reisen mit der Deutschen Bahn.
Oh, don't glaub, get me started. Oh, da kriege ich direkt, da kriege ich direkt Puls, weil da habe ich nämlich auch eine Story.
Okay, gut. Pass auf, ich fange jetzt mal an. Also geplant war, mit meiner Frau mal nach Paris zu fahren. Eine Kollegin von mir hat gesagt, oh, wir fahren immer mit unseren beiden Kindern bis nach Marseille, nach Südfrankreich mit dem Zug. Das ist super entspannt und alles prima. Und wenn du einen richtig Schnapperpreis kriegst, ist es sogar super günstig. Dachte ich, gib der Deutschen Bahn mal eine Chance. Im Januar eine Reise nach Paris gebucht. ICE von hier, von Hannover nach Karlsruhe, von Karlsruhe nach Paris. Und dann zurück sollte es gehen mit dem TGV von Paris nach Karlsruhe, dann wieder nach Hannover. Wie gesagt, im Januar gebucht. Im März kam die erste Mail. Hallo, der Zug fällt leider aufgrund von einer Fahrplanänderung aus. Die Hinreise ist nicht mehr.
Ich brauche meine Geschichte gar nicht mehr erzählt. Es ist dieselbe.
Okay. Na, also wie gesagt, da hieß es dann hier, die gute Nachricht für Sie, ole ole, die Zugbindung ist aufgehoben. Auf Deutsch sucht ihr einen Sitzplatz in einem anderen Zug. Na gut, ich natürlich einen Sitzplatz reserviert für die Hinfahrt. 3 Wochen später, nächste Mail. Hallo, Ihre Rückfahrt ist aufgrund von einer Fahrplanänderung.
Genau dieselbe Geschichte.
Und da hatte ich dann die Faxen dick. Ich habe mir gedacht, so, nee, jetzt hast du keinen Bock mehr, jetzt stornierst du den ganzen Scheiß. Da geht's dann ja erst richtig los. Denkst du, klickst du mal auf Stornieren, stellt sich raus. Ja, den Button Erstattung beantragen, den gibt's, aber dafür muss die Reise erst abgeschlossen sein, also in der Vergangenheit liegen. Das heißt also, eine für Mai gebuchte Reise kann ich nicht im April, wenn ich sie stornieren will, stornieren, sondern muss dann erst Mitte Mai, wenn die Reise eigentlich gewesen wäre, eine Erstattung beantragen. Ja, und das habe ich jetzt gemacht. Also es ist pain in the ass. Christoph, wie war es bei dir?
Ja, exakt dieselbe Geschichte. Wirklich exakt dieselbe Geschichte. Also wir wollen nach Hamburg fahren. Die Kinder wollen unbedingt mit dem Zug fahren. Es kostet halt doppelt so viel, wie wenn ich mit dem Auto fahren würde. Aber habe gedacht, naja, ja, ist ja ganz gemütlich und so, aber dann wirklich genauso wie bei dir, ja, also erst die Hinfahrt, gleiches wie bei dir, dann Rückfahrt und ich dann zu meiner Frau gesagt so, ja, komm, dann scheiß drauf, dann fahren wir mit dem Auto, also dann stornier den Mist und sie dann so, ja, nee, stornieren, das ist nicht so einfach bei der Bahn. Also gut zu wissen, das heißt, man kommt da doch dann doch raus, oder was? Also man kann doch das, weil meine Frau hat gesagt, man kann das nicht stornieren.
Also auf alle Fälle.
Ja, im Endeffekt nicht, gell?
Ich habe dann sehr zeitnah eine E-Mail an die Bahn geschrieben, um mich abzusichern und zu sagen, hier, ich storniere. Habe dann bei denen angerufen, habe gesagt, hier, ich trete von der Reise zurück. Die konnte dann die Erstattung nicht gleich in die Wege leiten, sondern hat gesagt, ja, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann müssen sie warten, bis die Reise gewesen ist. Und ich dachte mir, naja, nicht, dass die dann irgendwann kommen und sagen, ja, wer weist uns denn nach, dass du nicht gefahren bist. Kannst du ja jetzt hier kommen und sagen, ich wurde nicht kontrolliert, jetzt möchte ich das Geld für die Fahrt zurück. Bin ich da mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Toi, toi, toi.
Ja.
Also die Erstattung habe ich jetzt beantragt. Also
ich bin auch gespannt, wir werden jetzt wohl mit dem Zug fahren, aber halt mit 2 Kindern, gell? Und jetzt ohne Sitzplatzreservierung und ohne Zug im Endeffekt, also das ist totale Scheiße. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, im Eifer des Gefechts habe ich gesagt, ich fahre nie wieder mit der Bahn. Vielleicht muss ich das relativieren, aber also ich werde auf jeden Fall nicht mehr fahren, wenn es teurer ist als mit dem Auto, weil also das ist einfach ganz schlechter Service. Also warum sollte ich mir das antun? Es ist einfach eben nicht so, dass dann alles einfacher und entspannter ist, weil man nicht mit dem Auto gefahren ist und deswegen zahlt man halt ein bisschen mehr, sondern du wirst halt gefickt. Also das ist halt, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, das stimmt.
Also ich kann zumindest den positiven Teil, aber das ist halt auch schon einige Jahre her, dass ich mal diesen Part von Frankfurt bis Paris mit ICE und TGV gefahren bin. Und ich kann da, bis auf die Story, die ihr jetzt erzählt und euren Ärger, kann ich total verstehen. Wenn es denn stattfindet und man einen Sitzplatz erreicht,
ja,
ist die Verbindung wirklich toll. Und meine Frau ist auch mal bei einer anderen Reise allein ohne mich bis Bordeaux durchgefahren. Und da musst du dann in Paris umsteigen. Und das ist natürlich immer spannend in Paris, weil der Zug von Bordeaux fährt ja nicht von demselben Bahnhof ab, wie der, der aus Karlsruhe oder aus deutscher Richtung ankommt. Das heißt, du hast dann das Umsteigen, das Vermeintliche, beinhaltet dann eine U-Bahn-Fahrt quer durch die Stadt. Das heißt, du hast dann nochmal so ein paar spannende Paris-Minuten dabei, nur um in deinen anderen Zug zu kommen. Aber auch das hat bei ihr funktioniert damals. Und aber das ist auch so ein spezielles Erlebnis, wenn du dann merkst, dass der deutsche ICE auf deutscher Strecke theoretisch irgendwie 300 fahren kann, aber auf dem Weg darunter nach Karlsruhe und dann über Kaiserslautern, bis er dann irgendwann mal Saarbrücken oder wo irgendwo da an die Grenze kommt, da ist es irgendwie kurvig und bergig und da muss er da an jeder zweiten Milchkanne anhalten, weil da jeder Regionalfürst irgendwie sich einen Bahnhof hat hinbauen lassen. Und der fährt da nie 300 oder auch nicht mal ansatzweise in die Richtung. Und dann kommt unser deutsches Technikwunderwerk über die Grenze und dann fährt es auf einmal 330 und zwar immer geradeaus und so ohne Stopp. Also ab der Grenze einfach voll auf die Tube, immer geradeaus. Das Ding hat nicht mal mehr eine Kurve, hast du das Gefühl, diese Strecke. Und dann Paris in den Bahnhof einreiten. Denkst du so, okay, so kann man das auch gestalten. Ne? Kann man ein paar Meter machen mit dem Zug. Also wenn du mal ICE richtig schnell fahren willst, musst du mit dem ICE Deutschland verlassen. Das ist leider auch traurig.
Ja. Und es war irgendwie dann auch klar auf der Rückfahrt, ob der TGV oder der ICE ausgefallen ist. Also da ist einwandfrei der ICE irgendwie das Problem gewesen. Ich kann es auch nicht verstehen, aufgrund von einer Fahrplanänderung. Ich meine, diese Dinger, gibt doch nur Fahrpläne. Wenn sie jetzt sagen, kurzfristig der Lokführer für morgen fällt aus, die Fahrt muss kurzfristig leider storniert werden, sei es drum. Aber ich kann doch nicht im Januar sagen, im Mai fährt ein Zug und dann im März sage ich, nö, wir haben jetzt einen Fahrplan geändert, der Zug entfällt. Irrsinn. Ja, da gut, muss ich einiges tun.
Da könnte jetzt natürlich irgendeine Baustelle, die sich verzögert oder irgendwas, da kann es viele Gründe geben, warum das so ist. Aber ja, die Stornierungsexperience, wenn die's verscheißen, dass du dann dein Geld nicht zurücksiehst, bevor die eigentliche Reise stattgefunden hat. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie jemand wärst, der jeden Euro zweimal umdreht, solange sie dir es nicht zurückerstatten, kannst du dir vielleicht das Alternativverkehrsmittel nicht
dann
leisten.
Dann hoffen musst, dass du es vielleicht dann noch kriegst.
Gell? Ja, das. Du lebst dann in Angst. Für dich ist das möglicherweise viel Geld.
Also das ist einfach ein Unding.
Ja, und du könntest dir kein Ersatzverkehrsmittel gönnen, weil, was weiß ich, vielleicht ist deine Kreditkarte schon am Limit und die wollen es dir nicht zurückerstatten, obwohl sie es verkackt haben. Also das ist einfach alles, ja, so kann man einfach mit Kunden einfach auch nicht umgehen.
Naja, wir haben dann gesagt, pack mich an die Füße, wir fahren jetzt nach St. Peter-Ording. Da war ich auch schon seit 25 Jahren nicht mehr, meine Frau war da noch die, und da dachte ich, okay, dann fahren wir an die Nordseeküste. Somit einer der schönsten Sandstrände auf deutscher Seite, wie ich finde. Ansonsten gibt es da ja, glaube ich, nicht so viel. Amrum. Und der ist ja nun...
Amrum.
Amrum, ah, okay. Ja, aber jetzt so Festlandmäßig, ne? Ja. Da hast du ja wirklich so viel Freilauf, hast die Möglichkeit, wenn du eine Lenkmatte hast oder einen Lenkdrachen, dir da irgendwo ein Plätzchen zu suchen. Es verläuft sich total an diesem kilometerlangen Strand und ja, war ein schöner Urlaub, hat ein schöneres Wetter sogar. Also wir haben dann mal geguckt, als wir im Strandkorb in der Sonne gelegen haben, das gesehen, dass in Paris 50% Regenwahrscheinlichkeit und bewölkt, dass wir dann gedacht haben, ja, vielleicht ganz gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das Parken, ne, also für preisbewusste Leute kann ich sagen, das Parken ist ein bisschen günstiger, glaube ich. Und zwar die erste halbe Stunde im Zentrum sogar kostenlos und dann jede angefangene Stunde 3 Euro. Geht dann aber bis zum verlorenen Parkticket, das kostet dann gleich mal 50 Euro. Und ich glaube, da gibt's auch kein Tageslimit. Also von daher.
In Den Haag hatte ich in einem Parkhaus, wo Tagesticket waren auch so 35 Euro oder so, aber dafür fing das an Viertelstunde 1 Euro oder sowas. Und das tickert dann einfach weiter. Also die 30 Euro hast du dann relativ schnell oder die 35 und dann hört's aber auf.
Ah, guck mal, wie ein Taxameter, ey. Mhm. Naja, waren auch sehr häufig Essen, gut Essen, also jeden Abend Essen. Also ich hätte auch mal gesagt, auch Mensch, Schatz, wir können noch mal einen Abend Pasta mit Pesto in einer Ferienwohnung essen. Aber nee, Frau wollte gerne essen gehen. Und dann waren wir da auch bei jedem Essen, das jetzt auch nicht so gigantisch gewesen ist, mit 2 Personen bei 80 Euro, wo man sich auch denkt, Alter, das war doch früher nicht so. Bist doch früher nicht für 160 Mark Essen gegangen. Aber ne, da sieht man wieder, wie alt man ist. Früher hat ein VW Käfer auch nur 5.000 Mark gekostet. Wird alles nicht billiger. Ja. Muss man sich halt mit abfinden. Ne? Ja. Ist so. Aber schön war es trotzdem.
Das Känguru zitieren will an der Stelle, ne? 160 Mark, das sind ja 320 Ostmark, das sind ja 640 Mark auf dem Schwarzmarkt. Also.
Ja, so sieht's aus.
Ja, also das Leben ist teuer geworden, ja. Wobei, wir haben jetzt seit langem mal wieder Hotel halt gehabt, wo wir jetzt auch die letzten zig Urlaube, kannst du sagen, entweder immer mit dem Wohnmobil unterwegs waren oder wenn wir nicht mit dem Wohnmobil unterwegs waren, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, sowas in der Richtung gebucht hatten oder so Airbnb-Geschichten, was ja im Endeffekt das Gleiche, aufs Gleiche rausläuft, also selbst versorgen, selbst kochen. Jetzt mal wieder Hotel, nur mit Frühstück inklusive, aber immerhin. Und die Kinder sind dann auch hart runtergefallen, als sie dann jetzt hier Montagmorgens wieder, also wir sind Sonntag spät nachts, 23 irgendwas, die Kinder sind schon im Auto eingepennt, wieder hier gewesen. Dann haben wir die ins Bett transferiert, nächsten Morgen hatten die wieder Schule und Kindergarten, stehen auf, gehen an den Küchentisch und du machst den Kühlschrank auf, hast natürlich jetzt für die 4 Tage den Kühlschrank vorher einigermaßen leer gefressen und nichts mehr eingekauft, was irgendwie schlecht werden könnte. Und dann stellt sie da so ein bisschen was hin und die dann so, kann ich das so und so? Das haben wir gerade nicht, das müssen wir erst alles wieder kaufen.
Ich dachte, es kommt die Frage, Papa, warum fragst du mich jetzt nicht, wie ich mein Rührei gerne hätte? Genau.
Warum gibt es hier keine Pancake-Maschine, wo man auf den Knopf drücken kann und dann kann man dir zugucken, wie sie dir einen Pancake macht?
Ein Durchfahrtoaster.
Ja, genau, Durchfahrtoaster und alles Mögliche und eine so eine Orangensaft-Frischpresse, wo oben so diese Orangen so reinrutschen und dann kommt es, wenn die da in der Mitte so zerteilt und zerquetscht und so. Die Kids hatten entsprechende Experience jetzt 3 Tage lang in sich aufgesaugt und fanden das, haben das sehr gefeiert und waren dann so ein bisschen so, jetzt gibt's wieder Müsli.
Da ist noch Luft nach oben. Ja. Ja, wir haben bei uns jetzt eine neue Kaffeemaschine und haben letztens mit Erstaunen festgestellt, die kostet nur 100 Euro weniger als unsere neue Waschmaschine. Das ist der Horror. 600 Euro für eine Kaffeemaschine ist jetzt auch nicht so viel. Nee, aber für jemanden,
Business ist, ne, das geradezu ein Schnäppchen.
Ja, das sind Peanuts, ne? Aber für jemanden, der nur einen Kaffee am Tag normalerweise trinkt. Aber das scheint sich jetzt gerade zu ändern. Also wir sind da gerade in das Game eingestiegen. Es tut sich was.
Demnächst Andi bei uns in der Sendung zu Gast, Kaffeemaschine zu verkaufen. muss aufrüsten.
Genau.
Kommen wir zu anderen teuren Spielzeugen.
Jawohl.
Fahrräder. Du hast ein neues und ich habe ein neues. Fang du doch mal an.
Und meine Frau ein neues.
Deine Frau hat auch ein neues, genau. Christoph,
ja.
Also 3 neue Fahrräder hier in der Sendung.
New Bike Days.
Immer gut. Fahrräder kann man nicht genug haben.
Ja, ich habe festgestellt, dass mein Arbeitgeber jetzt auch so ein Jobrad hat, also Leasing, wo man dann quasi vom Brutto einen Teil, eine Rate abbezahlt, die dann ja als Steuervorteil gesehen werden kann und quasi nicht so wirklich auffällt. Der Arbeitgeber gibt einen Teil mit dazu und von daher dachte ich mir, ach Mensch, machst du das doch mal, kannst mal wieder ein neues Fahrrad gebrauchen. Hab mir allerdings für mein Pedelec letztes Jahr erst einen zweiten Akku gekauft und dachte mir, ach, wäre jetzt doof, dir ein neues Pedelec zu holen, weil du hast ja jetzt gerade ein Pedelec mit 2 Akkus.
Und diese Akkus sind scheißteuer, ne?
Ja, ich glaube 500 oder 600 Euro so um den Dreh haben die gekostet. Und dann dachte ich mir, nee, kaufst du dir doch mal ein sogenanntes Biobike, wo du quasi selber treten musst. Und mir war relativ wichtig, dass ich einen Riemenantrieb habe, weil ich bin halt ein bequemer Mensch, um nicht zu sagen faul, und habe keine Lust, dauernd meine Kette zu schmieren und zu säubern und zu ölen. Und dachte mir, Riemen ist doch eigentlich super, habe ich an meinem Pedelec auch und hat sich da bewährt. Sollte natürlich dann auch eins sein mit 11-Gang-Schaltung möglichst, ne, weil die haben ja alle Nabenschaltung, die mit Riemenantrieb. Die haben ja keinen Überwerfer, deswegen bist du da relativ begrenzt.
Nicht alle. Erzähl weiter.
Und das war dann bei meiner Fahrradsuche wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Also ich bin immer in die Läden reingegangen, habe gesagt, hier, ich suche das, was es anscheinend gar nicht gibt, und zwar ein Fahrrad ohne Motor mit Riemenantrieb und 11-Gang-Schaltung. Stellt sich raus, eins hat es dann doch gegeben, von der Firma Falter tatsächlich. Ich habe mir dann so ein Readly-Abo geholt, habe mir dann alle Fahrradzeitungen durchgeguckt, was es so an Fahrrädern gibt. Und das war tatsächlich das Einzige, wo dann bei der Vorstellung bei positiv und negativ, bei negativ überhaupt nichts stand. Da dachte ich mir, okay, das kann nicht schlecht sein. Naja, und jetzt habe ich ein neues Fahrrad, das Falter U8. Schönes Ding. Und natürlich das Erste, was man macht, wenn es zu Hause steht, erstmal gucken, wie man seine ganzen Sachen da ranknuppern kann. Ne? Radcomputer, Handyhalterung, pipapo.
Sehr gut. Was für eine Kategorie muss ich mir da jetzt vorstellen? U8 ist so Citybike oder?
Das ist ein Citybike. Eigentlich so Urban. Sollte es eigentlich Tracking sein, aber es ist eigentlich ein Urban Bike tatsächlich. Das heißt, an den Lenker muss ich mich gewöhnen, weil ich bin normalerweise ein Gravel-Rennradlenker gewohnt, wo du dann ja auch mal umgreifen kannst, wenn die Hände so ein bisschen taub werden. Und jetzt hast du quasi nur diese eine Lenkerstange und bist auf Gedeih und Verderb auf diese eine Handhalterung angewiesen. Aber ich gewöhne mich danach dran.
Okay.
Da sind die kleinen Probleme.
Ah, ich habe es gerade rausgesucht. Ja, es ist vom Style her nicht unähnlich zu meinem, nicht zu meinem neuen Fahrrad jetzt, sondern zu meinem davor. Ich habe 2018 mein jetziges normales Fahrrad gekauft und da war diese E-Bike-Welle noch nicht so richtig krass am Rollen. Aber diese Riemengeschichte, gerade der neue heiße Scheiß. Und da habe ich mich auch damals so gesucht nach den, wie du es gerade sagtest, die Suche nach dem Heiligen Gral. Und ich wollte damals, aus Gründen, die ich heute auch nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, aber ich hatte mir das irgendwie in den Kopf gesetzt, Riemen auf jeden Fall, aber keine Nabenschaltung, weil ich irgendwie wohl als Kind mal ein Fahrrad mit Nabenschaltung hatte und die waren damals grausig und irgendwie habe ich das wohl so hinprojiziert, dass die alle automatisch grausig sein müssen, was glaube ich auch überhaupt nicht wahr ist, aber damals sah ich das so und habe deshalb dann auf eine Getriebeschaltung gesetzt, also vorne, im Tretlager drin von Pinion. Bin ich auch nach wie vor sehr begeistert von. Die hält und die fährt sich toll, die schaltet sich toll. Die hat 18 Gänge, enorm weite Streckung und vor allen Dingen jeder Gang bei einer Pinion-Schaltung ist nach oben und nach unten immer äquidistant zum nächsten. Also du hast keine größeren Sprünge, die sind alle immer exakt gleich gestuft, was sehr toll ist, weil du dafür einfach immer ein gutes Gefühl hast, wie weit du so, wie viele Gänge du so ungefähr schalten willst, weil das immer, da gibt's halt keine seltsamen Progressionen oder sowas drin, sondern es ist immer alles gleich weit zum nächsten Gang entfernt. Ja, cool. Ja, aber es sieht vom Konzept her genauso aus wie mein anderes Fahrrad. So, kleiner Gepäckträger, schönes Fahrrad, sieht gut aus. Und damit bist du jetzt die 60 Kilometer neulich gefahren?
Genau, konnte ich auch endlich mal meine schöne neue Handyhalterung ranmachen. Ich habe mir da...
Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Was kauft man für eine Handyhalterung?
Tief in die Teile. Da setze ich ja sehr auf Peak Design.
Ah, okay.
Schweineteure Firma. Also die Handyhülle hat, glaube ich, über 40 Euro gekostet und der Fahrradmount dann nochmal 79.
Wow.
Aber ich muss sagen, also wow. diese Handyhülle begeistert mich jeden Tag, weil die hat hinten so ein ganz feines Textil, fühlt sich an wie so ein ganz feiner Jeansstoff und ist ein absoluter Handschmeichler. Also bin ich schwer begeistert von und das Ganze ist dann so ein Magnet-Hydrauliksystem quasi, also du hast so eine Magnetplatte, da setzt du das Handy drauf, das rastet ein und sitzt dann wirklich pickepacke fest, also da habe ich gar keine Befürchtung, dass auf irgendwelchem Kopfsteinpflaster das Handy da irgendwie mal einen Abgang macht. Und das war es mir dann.
Aber rastet ein auch heißt, gibt's da noch irgendeinen, also ist das nur der Magnet oder gibt's da noch einen Clip, der das zusätzlich hält?
Der Magnet zieht's in die richtige Haltevorrichtung und wenn die rastet dann richtig ein, das ist dann so richtig hydraulisch. Und wenn du es dann raushaben willst, musst du auf der Rückseite quasi so einen Schalter irgendwie umdrücken, draufdrücken, okay, dann kannst du das Handy wieder rausnehmen.
Also dann muss man wirklich, wirklich keine Sorgen haben, weil es mechanisch gelockt ist.
Nee, das ist wirklich einwandfrei und auch wenn es teuer ist, aber ich finde bisher absolut seinen Preis wert, weil da habe ich dann echt die Sicherheit.
Ja, weil das andere, was man immer wieder sieht, ist diese Quadlock-Sache, wo das ja so rein gedreht wird. Da habe ich aber auch keine eigene persönliche Erfahrung mit. Aber Peak Design, ja, alles, was man so hört, alle Leute, die das haben, sind, also sei es jetzt das, was du gerade berichtet hast, oder Taschen oder so, wenn Leute von Peak Design reden, dann sagen sie immer genau diese Wörter, teuer, halt aber Peak geil. Peak
Design, ne?
Ja.
Und gibt auch noch als Zusatz zu der Smartphone-Hülle gibt's noch so so eine kleine Brieftasche, wo du quasi Kreditkarten und so weiter reinmachen kannst. Weil die Hülle ist ja magnetisch, wie das von Apple, dieses, wie heißt es, MagSafe.
Ja.
Das heißt, du kannst dann so die wichtigsten Karten, kannst du dir einfach hinten auf dein Handy bappen, hast sie immer dabei. Die kannst du auch so ein bisschen abklappen, dann ist es noch ein Handyständer. Also auch eine tolle Sache. Habe ich mir auch noch gleich dazu gegönnt.
Und das MagSafe selber, also jetzt über ein MagSafe laden oder irgendein anderes MagSafe-Accessoire dran magnetisieren, geht das also durch?
Es gibt wohl auch eine Powerbank und es soll auch funktionieren und ich kann mein Handy hier auch irgendwo kabellos aufladen, wenn ich es auf meine kabellose Ladestation setze. Okay. Das klappt tatsächlich dann auch noch damit einwandfrei.
Ja, das ist ja perfekt, dann wenn das auch noch durchgeht. Ach, jetzt hast du mich schon wieder 150 Euro gekostet oder so.
Denke ich mir, oh, allein diese Hülle 45 Euro, aber jeden Tag, jeden Tag freue ich mich, wenn ich das Handy in die Hand nehme und merke, dass die Rückseite nicht so dieses Billo-Silikon ist, das man sonst so hat, sondern wirklich so ein Stoff, der robust und wirklich ausdauernd ist. Echt schön.
Ich habe ja so eine Hülle aus so Aramidfasern, die fässt sich ja nicht aus, nicht Silikon, aber auch nicht Plastik, sondern so ein bisschen ähnlich wie Plastik, aber es hat eine leichte Rauheit irgendwie. Und die ist super, super dünn. Also die trägt auf dem Telefon vielleicht um einen Millimeter oder so in jede Richtung auf. Also wirklich hauchzart. Das war auch so mein Hauptkaufgrund. Und der würde ich ein bisschen nachtrauern, weil sie halt so wirklich wenig das Handy dicker oder wuchtiger macht oder so. Aber sowohl bei Peak Design als auch bei Quadlock oder so, du musst ja für diese Lock-Systeme am Lenker, musst du ja eine passende Hülle, die dieses Lock-System halt dann eben jeweils supportet, musst du ja haben. Und die andere Alternative sind dann so diese Gummistrappen, ne? Der hatte ich früher benutzt, müsste ich jetzt nochmal für dieses Handy passend kaufen. Hat auch irgendwie funktioniert, wo du dann irgendwie so diese vier langgezogenen Gumminasen um die vier Ecken von deinem Telefon rummachst und dann klebt es da halt einfach aufgrund von so Gummizugkraft dran.
Na, ich hatte früher noch ein System von Fitlock im Einsatz, das ist auch ziemlich cool. Ist auch quasi mit Magnet, aber dann mit so einer Art Saugnapf. Das heißt, der Magnet positioniert das Smartphone auf dem Saugnapf und dann ist es dadurch dann halt fest und war von der Sicherheit her quasi genauso wie meine jetzige. Also da hatte ich auch nie Probleme, über Schotter oder Steine zu fahren. Vielleicht wäre das ja was. Da gibt es auch eigene separate Halterungen oder Cases für iPhone zum Beispiel.
Interesting.
Mal gucken. Kann ich dir da den Namen sagen?
Vacuum. Ich bin schon auf der Seite von denen. Ich guck mir da mal
Vacuum
durch.
Vacuum Ahead Cap Base.
Vacuum was?
Vacuum Ahead Cap Base. Also hier für einen Lenker. Ah. Stem Mount.
Okay. Da muss man dann oben die Schraube rausdrehen und dann das da hinschrauben, oder wie?
Genau, richtig.
Verstehe.
Und dann gibt's Schwanenhalshalterung und fürs Handy, fürs Auto und Stativ und so weiter und so fort.
Ein bisschen billiger als bei Peak Design und bei Quadlock.
Ja, aber Fitlock an sich finde ich auch eine witzige Firma. Die machen ganz viele Sachen, sitzen auch hier bei uns in Hannover und die machen viele Sachen, wo dann so der Magnet dafür sorgt, dass die Hydraulik funktioniert. Ne? Auch so für Fahrradhelme, wo du dann zwei Enden nur so nebeneinander hältst, der Magnet lässt es einschnappen und dann ist es wirklich pickepacke fest, bis du dann per Druck dann die Hydraulik dann wieder löst. Also die sind da ziemlich weit.
Okay.
Kleine Werbung für einen lokalen Anbieter.
Sehr gut. Ja, bei mir ist jetzt ein neues Fahrrad eingezogen, heute erst tatsächlich, also ganz frisch, möchte ich sagen. Und zwar auch gar nicht so wahnsinnig lang vor der Sendung jetzt. Ich glaube, ich bin hier irgendwie eine Stunde, bevor wir jetzt mit der Aufnahme angefangen haben, bin ich hier angekommen. Ein Lastenrad von der Firma Riese und Müller. Ich habe es aber nicht gekauft, sondern ich habe es abonniert. Die bieten so ähnlich vielleicht wie dieses Lastenrad, wie dieses Jobrad-Leasing, was du angesprochen hast jetzt, ist, das gibt's bei den Händlern natürlich auch für Lastenräder, ganz klar. Da muss aber der Arbeitgeber mitspielen und das tut mein Arbeitgeber nicht. Und zwar, weil die Gewerkschaft dagegen ist. Das will ich jetzt aber gar nicht ausführen. Die finden das halt irgendwie nicht richtig und deshalb bieten sie das nicht an. Aber jetzt habe ich gefunden, dass Riese und Müller tatsächlich in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel, aber es wird direkt vom Hersteller angeboten, auch Räder in Abo-Konzepten hat. Und da machst du dann eine fixe Monatsrate. Das Ganze kannst du auf 6, 12 und 24 Monate oder vielleicht sogar 18, weiß ich nicht genau, aber 24 ist das Maximum, abschließen. Und dann, ja, dann kannst du halt relativ einfach ausrechnen, Monatsrate mal da Dauer, dann weißt du, was dich der Bums kostet, bis du das Fahrrad wieder zurückgibst. Und damit liegst du halt ungefähr so Größenordnung bei etwas über zwischen einem Viertel und einem Drittel von dem, was das Fahrrad kosten wird. Und ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen so versucht, in die Zukunft zu denken, wie lange werde ich Kinder noch in Lastenrädern vorne drin transportieren müssen. Die werden ja auch älter und größer und irgendwann fahren sie selber Fahrrad und haben gar nicht mehr so Lust darauf. Und ich habe das jetzt auf 2 Jahre abgeschlossen und in 2 Jahren wird mein Sohn so Größenordnung 6 rum sein und dann ja, dann sitzt er da vielleicht schon noch drin, würde da vielleicht auch noch mitfahren, aber zu dem Zeitpunkt fährt er dann höchstvermutlich auch schon alleine Fahrrad und es ist nicht mehr so unbedingt notwendig, dass man Kindertransport macht, vor allen Dingen die Große ist zu dem Zeitpunkt dann schon mehr als 9 und also von daher denke ich mal, das wird irgendwie ganz okay sein, wenn ich es dann zu diesem Zeitpunkt zurückgeben muss und man muss sich halt, wenn man das jetzt andersrum planen würde, würde sagen, ich gebe da jetzt 7.000, 8.000 Euro für so ein Fahrrad aus, erstmal bindest du das ganze Kapital und dann hast du irgendeine Art von Restwertrisiko ja auch Haken, wenn du dann nach 2 Jahren sagst, doch, die Kinder steigen da gar nicht mehr ein, ich verkaufe das jetzt mal. Was ist es dann noch wert und oder wird es bis dahin geklaut oder vandalisiert oder irgendwas? Und das ist halt bei dem Abo auch ganz schön, weil Versicherung gegen Diebstahl und Versicherung gegen Vandalismus und so ist alles im Preis inklusive, sogar die Wartung ist mit inklusive. Du hast da so ein relatives Rundum-Sorglos-Paket, du schließt das ab, du bindest kein Kapital, du hast eine monatliche Rate, die du vorher kennst und dir halt überlegen kannst, ob die für dich in Ordnung geht. Wenn du es auf 24 Monate abschließt, bei mir ist die jetzt bei 99 Euro. Das ist also irgendwie sehr überschaubar, finde ich. Und ich fahre ein sehr schickes Lastenrad, was ich jetzt gerade so über knappe 15 Kilometer vom Händler in der Nachbarstadt hierher überführt habe. Und das alleine war schon eine sehr schöne Fahrt, hat mir sehr viel Freude gemacht. Da saß jetzt vorher vorne in der Kiste nur meine Umhängetasche drin. Aber morgen früh werden da das erste Mal die Kinder einsteigen. Die waren schon ganz traurig, als ich eben nach Hause kam und ihnen das Foto von dem Fahrrad gezeigt habe und sie gesagt gekriegt haben, dass sie jetzt nicht mehr runtergehen dürfen, das angucken, sondern dass sie jetzt ins Bett müssen, weil sie morgen dann aufstehen sollen. Also die werden sich schon freuen, da morgen einzusteigen. Und ich hoffe, wieder mehr in Bewegung zu kommen, weil ich mir jetzt einfach auferlege, Kindertransport hier im Ort findet jetzt einfach wieder mit diesem Ding statt. Und Frühling und Sommer, also Frühling ist schon da, Sommer steht vor der Tür. Das wird dann jetzt mein, ich möchte mich wieder mehr bewegen und öfter mal den Puls etwas ankurbeln.
Cool. Welches ist es denn geworden?
Das Pexter 70 von Riese.
Ach, Müller. Pexter, da haben wir es, jawohl.
Genau, und da gibt es auch mittlerweile das Pexter 270, das ist es nicht. In dem Abo haben sie nur das alte Modell. Und leider, ich bin ein bisschen geärgert, dass ich zu lange gezögert habe. Ich spiele mit dem Gedanken, das abzuschließen, im Grunde seit Mitte Januar oder so. Und zu dem Zeitpunkt hatten sie noch das Pexter 70 Vario auch in ihrem Abo, in ihrer Abo-Liste. Und das ist das Modell mit der stufenlosen Nabenschaltung und mit Riemenantrieb. Mhm. Und dann haben sie das irgendwann einfach, erst stand es dann auf ausverkauft oder aus alle vermietet oder sowas in der Richtung. Und dann habe ich da den Support angeschrieben, der auch super schnell geantwortet hat, aber leider nicht mit der Antwort, die ich hören wollte, sondern einfach mit, ja, tut uns leid, die sind alle weg und aktuell ist unklar, ob noch welche nachkommen werden. Aber es gibt halt noch das Touring und das Touring hat halt eine Kettenschaltung. Und ja, ich habe es vorhin erwähnt, ich fahre als normales Fahrrad Getriebeschaltung mit Riemen und ich dachte so, ach, ich würde gern bei Riemen bleiben. Aber ja, dann kam es und kam es und kam es nicht wieder und das Wetter wurde immer besser und irgendwann haben sie es dann auch ganz von der Seite entfernt. Also da stand dann nicht mehr nur alle vermietet, sondern es war einfach weg und es gab auf der Seite nur noch das Touring. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, bevor da jetzt auch irgendwie mehr Leute auf die Idee kommen, dass schönes Wetter ist, man könnte mal ein Fahrrad abonnieren und dann ist das am Ende auch noch weg, habe ich dann einfach auf den Knopf gedrückt und habe es geklickt und jetzt fahre ich es halt 2 Jahre mit Kettenschaltung, wird mich auch nicht umbringen, aber... Da habe ich zu lange gezögert, das hat mich dann geärgert.
Ja, fatal. Ja. Manchmal muss man zuschnappen, wie man so muss ein einfach, Hai, ne?
Ja, vor allen Dingen, es steht dann irgendwie so da, Bereitstellung über den Fachhandel in 1 bis 2 Wochen und bei mir hat das jetzt fast 4 Wochen gedauert, zwischen dem Tag, wo ich draufgeklickt habe und dem Tag, wo ich es jetzt abgeholt habe, weil irgendwie, ja, Fachhandel hat halt auch irgendwie, die Werkstatt muss das ja, das kommt ja dann da in der Kiste geliefert irgendwie, die müssen das dann auspacken und aufbauen und Probefahrt machen und alles einstellen und so weiter. Mhm. Und die sind halt auch irgendwie, also der erzählte mir jetzt, Werkstatttermine vergeben sie im Moment eigentlich im Juli und von daher da jetzt so zwischendurch mal so ein Fahrrad zusammenzubauen, das ja, sie haben das dann irgendwie gemacht, aber es hat halt nicht gleich am ersten Tag geklappt. Insofern, wenn ich es dann im Februar bestellt hätte, damals habe ich gedacht, ich krieg's dann auch gleich Ende Februar oder sowas, wäre halt locker März geworden und dann von daher jetzt auch mit dem Wetter schon funktioniert. Ich hätte einfach schneller klicken sollen, aber naja, man kann nicht alles haben.
Hat das Teil da oben 2 USB-C-Ports?
Nein, wo soll es nicht haben?
Das sieht fast so aus hier auf diesem Ladedings, da wo die Kinder dann drin sitzen, vorne an der Front, da sind 2 so Aussparungen, die sehen aus wie ein USB-C-Port.
Nee, da kommt irgendein Gummistrappen vom
Regenschutz.
Vom Regenschutz, von der Regenhaube ja, okay. raus. Und da vorne ist auch irgendwo so eine Klappe, da ist der Ladeport drunter. Wenn du das Fahrrad, kannst du ja den Akku im Fahrrad eingebaut laden, dann steckst du das da vorne an. Da ist wie so eine kleine Steckdose mit so einer Klappe drüber.
Ja.
Du kannst den Akku aber natürlich auch hinten unten aus dem Rahmen rausziehen und mit in die Wohnung nehmen.
Ja, besser ist so ein Lastenrad, das trägst du mal nicht schnell die Treppe hoch. Ne?
Nee, das ist auch tatsächlich ein Problem. Ich bin im Frühjahr bin ich auf der Velo gewesen. Das ist so eine Fahrradausstellung hier in Frankfurt. Und da bin ich diverse Lastenräder Probe gefahren. Wie gesagt, der Gedanke, mal wieder eins zuzulegen, der geht mir schon länger um. Und da gibt's tatsächlich Modelle, die einfach eiskalt darauf ausgelegt sind, dass du eine Garage hast oder irgendeine Form von Strom einfach an dein Lastenrad dranbringen kannst. Und das kannst du halt als Bewohner einer Mietwohnung im vierten Stock, geht das halt einfach nicht. Ich kann nicht mein Fahrrad mit in die Wohnung nehmen, ich kann es auch nicht in den Keller tragen, weil die Dinger wiegen halt einfach 50 Kilo oder sowas. Und ich glaube, das Fahrrad würde mit mir die Treppe runtergehen und nicht andersrum. Und insofern gibt's dann so Modelle, ja, der Akku geht irgendwie raus, aber du musst die Bodenmatte hochheben, dann musst du ein Schloss aufschließen, dann klappst du die gesamte Bodenplatte innen drin hoch, aller Dreck, den die Kinder da hingemacht haben, der rieselt dann in den Akkukasten da drunter im Zweifel rein und dann frickelst du den Akku da unten unter dem ganzen Dreck raus und nächsten Morgen wieder rückwärts, also einfach unpraktisch. Bei dem Fahrrad jetzt schiebst du ihn von hinten in so ein Rahmenrohr unter der Box, aber da kommst du halt einfach von außen dran, ja, steckst einen Schlüssel rein, drehst ihn rum, ziehst ihn raus, ist wie so eine Schublade und jagst ihn da wieder rein, wenn du ihn wieder festmachen willst. Von daher, das funktioniert gut und das war auch so ein Kriterium, warum ich dieses andere Lastenrad, was ich sonst von allem anderen, was es so kann und macht, durchaus auch in eine engere Wahl gezogen hätte. Da hatte ich das mit dem ganzen Abo noch nicht entdeckt, das schränkt natürlich die Auswahl nochmal ein. Aber ja.
Ja, der Akku ist gut versteckt, den sieht man nicht. Ne? Wenn man auf den ersten Blick so drauf guckt, denkt man, normales Lastenrad.
Ja gut, du siehst halt den Motor, ne?
Na gut.
Ja. Fährt sich ein bisschen anders. Ich bin, die Lastenräder, die ich bisher gefahren bin, hatten alle stangenbasierte Lenkungen. Also du hast ja immer, muss ja irgendeine Kraftübertragung von dem, was du da hinten an dem Lenker tust, nach vorne zu dem doch etwas weiter entfernten Vorderrad bekommen. Und die anderen Lastenräder, die ich hatte in der Vergangenheit, hatten alle immer irgendeine Form von Stange, was natürlich sehr viel direktes Gefühl bringt, aber halt auch die Gefahr hat, dass wenn da Spiel ist in den Umlenkrollen und so weiter oder in diesen Armen, wenn der anfängt zu wackeln oder zu vibrieren oder so, dann hast du, wenn das nicht alles steif und fest und perfekt sitzend von den Spaltmaßen ist, dann kann es natürlich Schwierigkeiten geben. Hatte ich aber bei den meisten Rädern, die ich hatte, nicht. Ich hatte mal ein günstigeres Modell im Urlaub mal für eine Woche gemietet. Das hat immer bei manchen Geschwindigkeiten so ein ganz fieses Lenkerflattern gekriegt, wo das ganze Fahrrad angefangen hat zu vibrieren, dass ich das Gefühl hatte, es möchte mich abwerfen. Und das konntest du nur wegkriegen durch scharfes Bremsen. Und es war ein wirklich fieses Gefühl, vor dem ich echt Angst hatte, auch wenn das immer wieder aufgetreten ist. Ich weiß nicht, ob das war, wie gesagt, ein gemietetes Fahrrad, vielleicht war da irgendwas falsch eingestellt oder nicht richtig geschraubt oder so. Ich habe dann irgendwann gewusst, dass ich da nicht schneller als X fahren darf, damit es nicht passiert. Und dann war die Woche rum und dann war es auch gut. Aber jetzt, dieses Fahrrad hat eine Seilzuglenkung. Das heißt, da sind einfach Bautenzüge, mit denen du das Vorderrad bedienst. Natürlich abgesichert, dass die nicht reißen, hast du immer doppelt. Das heißt, du hast zwei Stück, wenn du quasi nach rechts lenkst, dann ziehen ja zwei und zwei werden gezogen quasi. Und in die andere Richtung auch zwei. Also da sind insgesamt vier Bautenzüge verlegt, die das machen. Und das sorgt dafür, dass du sehr krass weit dein Vorderrad einschlagen kannst in beide Richtungen, weil da natürlich kein Gestänge ist, was sich irgendwann selber im Weg steht. Und es fährt sich dadurch ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man einen Lenkungsdämpfer oder sowas, wenn das jemand vom Motorrad kennt, wie, es ist so, als wäre da irgendwie so eine leichte Dämpfung drin, aber es fährt sich sehr solide. Also ich bin vorhin jetzt schon so einmal so ungefähr 36 km/h oder so einen Berg runtergefahren und da war keine Unruhe im Fahrrad, kein Flattern, kein Zittern, kein irgendwas. Also das ist stoisch ruhig, brettert das da den Berg runter.
Boah, kann man bei Riese und Müller für den Preis aber auch erwarten. Ne?
Ja, absolut. Die
sind ja eher die exquisiteren Fahrräder.
Absolut, ja. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Und es ist aber auch so, genau. Nur weil es technisch, weil es halt nochmal was anderes ist. Wusste ich vorher nicht, wie das sein würde.
Sieht erstmal sehr ungewohnt aus. Also ich könnte es mir erstmal nicht vorstellen, mit sowas zu lenken, weil man denkt, oh, wie kann das sein, dass das Lenkrad hier nochmal 1,5 Meter vor mir ist.
Da bisschen ist, spooky. Die Umstellung gewöhnst du dich super schnell dran. Also das fährt sich im Grunde wie ein normales Fahrrad. Im Gegenteil, wenn ich dann wieder auf mein normales Fahrrad zurücksteige, und das hatte ich bei dem letzten Lastenrad immer dieses Gefühl, wenn du auf das normale Fahrrad zurücksteigst, dann hast du immer das Gefühl, es ist zu kurz und die Lenkung ist, das Gefühl ist, das Rad ist zu nah an dir, es ist zu weit vorne. Das ist also es ist so, das fühlt sich so an, wie das Rad krabbelt ja schon fast unter mich. Ich sitze ja schon fast auf dem Vorderrad. Warum ist das so nah? Also dieses Gefühl hatte ich dann immer. Das brauchte dann immer so ein paar Kilometer, bis es wieder weggegangen ist.
Oh wei. Na, ich hatte auch mal so einen YouTuber gesehen, der hat eine Kooperation auch mit Riese und Müller, der fährt ja verschiedene, der hatte sich auch mal so ein Lastenfahrrad da ausgeliehen und dann dachte ich, oh, im Alltag ist das aber gar nicht so einfach. Ne? Erstmal, du kannst es nicht überall abstellen, weil so am Straßenrand manchmal, da ist es dann doch ein bisschen breit. Und gerade wenn ich mir jetzt hier so ein Produktfoto angucke, denke ich mir, ja, so manche Ampel, wenn du da irgendwie Bedarfsschaltung hast, wenn du da erstmal an den Schalter ran bist, da stehst du mit dem Vorderrad aber auch schon auf der Straße.
Ja, das ist tatsächlich so eine Situation, die ist hin und wieder fies, ja. Wenn du dann nicht quer dran fahren kannst und dann erst sozusagen, wenn es grün wird, lenken und auf die Straße fahren, weil da irgendwie, weiß nicht, weil die Verkehrsinsel zu klein ist oder so, dann ist es tatsächlich sehr unpraktisch. Dann musst du im Zweifel das Ding aufständern, absteigen, den Knopf drücken gehen, wieder zurück, wieder draufsetzen. Scheiße. Das habe ich schon gehabt damals mit den anderen Lastenrädern, die ich hatte. Allerdings, wie gesagt, ich wohne am Stadtrand. Es ist hier fast schon ein kleines bisschen dörflich und so wahnsinnig viele Ampeln, wo ich einen Knopf drücken muss, habe ich jetzt so im Alltag hier nicht. Aber das ist tatsächlich so ein Punkt. Und Verkehrsinseln, so diese Mittelinseln, wo so zwei Ampeln sind und manchmal schafft man es halt nur bis zur Mitte, die sind tatsächlich teilweise ein Problem. Breit, ja. Du bist zu groß, du guckst dann vorne und hinten runter und da sitzen halt deine Kinder drin. Das heißt, du willst dann schon auch irgendwie keine dummen Sachen machen. Du musst dich quer auf die Insel stellen, das ist dann so.
Dafür ist es ja dann besonders wendig.
Das ist wahr, es ist zum einen, wie gesagt, wendig und du kannst natürlich auch immer den Popo vom Fahrrad hinten am Gepäckträger greifen, hochheben und dann quasi auf der Stelle wenden, wenn's mal schnell gehen muss. Es wiegt zwar insgesamt 50 irgendwas Kilo, aber das meiste Gewicht dürfte vorne sein. Es hinten hochzuheben und so ein bisschen quer zu versetzen, das geht schon ganz gut. Ja. Und damit kommst du eigentlich auch an engeren Stellen irgendwie rum oder wenn du es irgendwo anschließen willst, dann musst du da noch mal ein bisschen hin und her. Das funktioniert schon ganz okay.
Na, cool. Na, dann allzeit gute Fahrt, ne?
Ja, danke und dir ebenso. Das Geile ist halt so dieses, du gehst einkaufen oder du machst irgendwas, du willst irgendwas mitnehmen und so dieses Gefühl von, kein Problem, vorne auf, alles rein, zu, weiter. So dieses Laderaum bei einem Fahrrad in Überfluss zu haben. Ich habe ja damit damals Weihnachtsbäume geholt und was weiß ich nicht alles. Das ist fein. Also das ist einfach schön, Transportmöglichkeiten mit einem Fahrrad zu haben, unabhängig auch von den Kindern. Also.
Oh ja. Da bin ich ja Team Ortlieb Packtasche. Das reicht mir dann meistens auch so für meinen Bedarf. Ja, steck da mal einen Weihnachtsbaum rein.
Das ist nicht so einfach.
Ja, das stimmt natürlich. Ne?
Christoph, was gibt's bei euch an Fahrrädern?
Ja, meine Frau hat sich in letzter Zeit zu sehr geärgert, auf dem Weg in die Arbeit oder beziehungsweise vor allem auf dem Weg zurück, hat zum Teil 3/4 Stunde von Aschaffenburg zu uns gebraucht, was halt normalerweise nur so eine knappe Viertelstunde dauern sollte. Und ist dann auf die Idee mit dem Fahrrad gekommen, mit dem Elektrofahrrad. Auch ein bisschen dadurch angestummt, weil es bei ihr auch so diese Jobrad-Möglichkeit gibt. Sie hat es jetzt doch nicht über diese Jobrad-Sache gemacht, sondern ist einfach gekauft, aus diversen Gründen. Und die Auswahl, das macht sich meine Frau ja dann, ich will nicht sagen, macht sich's einfach, aber die hat dann so Überzeugungen, sie würde gerne lokal kaufen, ja, also hier die kauft ja auch nicht bei Amazon, ne? Die guckt bei Amazon raus, sucht sich die ISBN raus, wenn sie ein Buch kaufen will, und kauft es dann hier im Schreibwarenladen. Und der bestellt das dann bei Amazon. Nee, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das funktioniert und wie dann überhaupt irgendjemand Geld daran verdient. Aber egal. Auf jeden Fall, sie ist zum Fahrradladen hier bei uns im Ort gegangen, der einen Haufen Kalkoff-Räder hat.
Das ist aber auch so edlere Marke.
Das ist halt so die Boomer-Marke.
Ja, so, ja, das ist jetzt nicht.
So empfinde ich das.
Ja, so ein bisschen. Das ist jetzt nicht, das ist totale hippe junge Gewächs, aber.
Nee, genau. Das ist halt so rustikal, Dings mit Bosch-Motor und so, gell? Und da hat sie sich beraten lassen und hat, und zwar als Vorgabe, sie wollte, dass da auch ein Kindersitz auf dem Gepäckträger installierbar ist, auf den man auch ein etwas größeres Kind setzen kann, also unsere Tochter, weil die schon noch ein bisschen struggelt mit dem Fahrradfahren. Und also gerade so Radtour und sowas, das geht halt mit der Rosa auf keinen Fall. Auch dieses Jahr noch nicht. Und
ansonsten wollte sie so volle Downhill-Fähigkeit mit Full Suspension, weil sie durch den Wald brettert.
Genau, sie brettert durch den Wald. Und nee, sie wollte halt, im Endeffekt war das dann, wenn das dieses Gewicht aushält und auch der Gepäckträger dieses Gewicht und das ganze Fahrrad dann dieses Gesamtgewicht, dann brauchst du halt so eins, was irgendwie bis 170 Kilo, glaube ich, geht und eben auch so ein bisschen größeren Motor hat. Ich glaube, ich habe jetzt gerade mal auf der Kalkoff-Seite geschaut, ich glaube, sie hat sich für das Image 5 Move Plus entschieden, wenn ich das hier richtig deute. Meine ich.
Ich scrolle Image 5. Oh Gott, da gibt es ja ganz viele. Move. XXL.
Ich glaube, das ist
Move.
Das. Gott, oh Gott. Move Plus.
Auf alle Fälle gute und Marke. Ich habe auch einen Kalkoff.
Ja, und sie ist ganz begeistert und fährt jetzt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und die Rosa ist auch völlig hin und weg. Da haben wir einen Thule-Sitz gekauft. Das ist ja diese Sitze für ältere Kinder. Die sehen ja sehr anders aus. Das sind ja nicht diese großen Schalen, wo die Kinder so komplett behütet drin sitzen.
Und das ist eigentlich nur so ein Ding, wo man so eine Rückenlehne hochklappt, ne?
Ja, genau. Das ist einfach so eine Rückenlehne und halt Fußtritte.
Fußrasten.
Und so ein Speichenschutz, gell, dass du halt nicht die Füße ins Dings kriegst. Aber im Endeffekt sieht es wirklich so aus, als würde die auf dem Gepäckträger sitzen. Und sitzt aber ziemlich bequem und wir haben jetzt am Muttertag auch schon eine Radtour gemacht, das war echt, ist echt nett, also
und du fährst, Spaß damit. Du fährst, wie Andi das vorhin so schön gesagt hat, Bio-Bike und wirst dann von deiner Frau einfach sowas von stehen gelassen.
Ja, also wenn die will, also die schaltet normalerweise nur in diese erste Unterstützungsstufe. Ich habe neulich die Rosa zum Judo gebracht, die Rosa will jetzt überall hin mit dem Rad gebracht werden. vorher hatte ich sie sogar noch von der Schule abgeholt. Und also das ist halt, das fühlt sich halt an wie Cheating. Also das ist halt, da fährst du hier ich bin dann immer spaßeshalber in diesem höchsten Unterstützungsgang gefahren. Ja. Und dann fährst du halt hier den doch recht steilen Berg bei uns hoch und es ist halt wie Ebene fahren oder eigentlich eher noch leichter. Also ich habe so das Gefühl, man muss gar nichts tun. Also es ist schon, ja, ich bin ja noch nie Elektrorad gefahren, aber das ist schon beeindruckend.
Das heißt aber, ihr seid von der Körpergröße so dass du das auch verwenden, also du findest eine Einstellung.
Gleich groß.
Ja,
okay. Also Therese und ich sind, glaube ich, 1 Zentimeter unterschiedlich oder so. Okay, also das ist perfekt. Kein Unterschied. Aber ich muss sagen, das Rad ist mir so vom Gefühl eigentlich zu groß und zu klobig. Also wenn ich mich für ein Fahrrad entschieden hätte, ich hätte nicht so ein großes, also mit, das hat ja riesige Räder und ein, also ich empfinde es als Monster, wenn man da drauf sitzt. Aber es ist halt, ja gut, ist auch Gewöhnung sicherlich. Ja,
das sind 29 halt Zoll Reifen oder Räder.
Schon, das ist halt schon, ja, ist schon groß, gell? Also, ja. Aber meiner Frau und meiner Tochter gefällt's und das ist die Hauptsache. Und ja, bei Fahrradtour, sie hat dann eben in der ersten Unterstützung, fährt die halt dann spaßig vor sich hin und ich muss ja dann auch bei unserem Sohn bleiben. Der muss ja auch dranbleiben. Und nee, das hat gut harmoniert, also alles gut. Ich muss ja eh für ein Triathlon üben, von daher war das ganz gut, dass ich keine Elektrounterstützung hatte.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ich bin
mal gespannt, wie lange es dann bei mir dauert, bis ich dann mein Elektrofahrrad, weil das ist ja schon wahrscheinlich eskalierend, gell? Also
bei mir hat es, glaube ich, 3 Wochen gedauert. Das war, wir waren im Urlaub an der Mecklenburger Seenplatte. Ich hatte für mich ein normales Fahrrad und für meine Frau dann für eine längere Radtour ein E-Bike. Und nachdem wir dann nach 70 Kilometern nach Hause gekommen sind, habe ich gesagt, ach komm Schatz, ich fahre jetzt mal deinen Akku leer, setze ich mich halt auch mal auf so ein ehrenloses E-Bike. Naja, und dann 3 Wochen später hatte ich selber eins zu Hause. Ist ja doch irgendwie schon cool.
Ja, es ist ehrenlos und ist Cheating, aber es macht halt schon Spaß. Also, ja, ich verstehe das schon.
Ich empfinde da dieses Ehrending nicht, weil, weiß ich nicht, diesen Tickel habe ich nicht. Und was ich da empfinde, ist einfach dieses Gefühl von, es macht das Fahrradfahren wieder so viel attraktiver, dass ich persönlich es dann so viel häufiger mache.
Ja, klar.
Als wenn ich wüsste, wenn ich das jetzt mache, dann fange ich an zu schwitzen und dann komme ich da an und dann habe ich fürchterlich geschwitzt und dann, wer weiß, dann versagt das Deo und keine Ahnung, ja, all diese Probleme, die da mitkommen. Dann hast du einen Salzrand am T-Shirt und so weiter. Das alles fällt weg, wenn man will. Wenn man stellt das auf Turbo, fährt dahin, kommt völlig entspannt an, hat irgendwie einen Puls von 110 gehabt die ganze Zeit und nicht nennenswert geschwitzt dabei und alles fein. Und wenn du aber möchtest, dann stellst du es halt runter auf Eco oder und dann ist es auch ein bisschen anstrengend und dann kann man und diese Flexibilität, ich finde das so geil.
Ja, ich freue mich jetzt auf den. Ich freue mich jetzt auf den Sommer, weil ich dann auch wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Ne? Wir haben keine Möglichkeiten, uns da großartig frisch zu machen. Das ist dann immer ein bisschen doof, aber dann machst du halt das Pedelec an, voll zur Stufe, 31 Kilometer eine Strecke hin und dann auf dem Rückweg kann man ja ruhig ein bisschen suppen. Dann kann man entweder Motor ganz auslassen oder fährt halt auf Eco und dann habe ich dann schon mittags meine 62 Kilometer intus und kann mir dann überlegen, ob ich noch eine richtige Radtour mache.
Ja. Ja, selbst wenn man dann mit Unterstützung fährt, es ist immer noch mehr Bewegung, als wenn man sich ins Auto gesetzt hätte, gell? Also
ja.
Und deswegen sind halt unterm Strich diese Elektrofahrräder auch eine für die sogenannte Volksgesundheit eben zuträglich. Es ist eben nicht so, dass die Leute jetzt weniger Sport treiben, weil sie sich alle vom Elektromotor helfen lassen, sondern es fahren halt einfach so überproportional viel mehr Leute wieder Fahrrad und fahren viel mehr Strecken damit, dass es halt unterm Strich sinnvoll ist für die Gesundheit aller.
Ich bin damit jetzt auch versöhnt. Also früher war das dann immer so, du fährst ja E-Bike, das ist ja, aber auf der anderen Seite heutzutage denke ich mir, würde es kein E-Bike geben, würdest du gar nicht Fahrrad fahren, das wäre auch scheiße.
Ja.
Und dann sage ich mir halt, jeder, selbst wenn ein E-Bike fährt, sorgt dafür, dass Fahrräder auf der Straße sind und die Interessen der Radfahrer auch ein bisschen mehr Gewicht kriegen, ne? Weil wenn wir wirklich nur so eine kleine Nischengruppe sind, wir paar Fahrradfahrer, dann passiert natürlich in Sachen Radwegesicherheit und so nichts, aber wenn jetzt wirklich jeder Hinz und Kunz mit dem E-Bike durch die Gegend fährt, dann merkt auch die Kommune vor Ort dann, wir müssen was für die Fahrradfahrer tun, werden ja doch immer mehr.
Ja, absolut. Gut. Also, fahrt mehr Fahrrad und fliegt mehr mit Hoverboards oder was auch immer ein Hover Air X1 ist.
Genau, ein Hover Air X1, man könnte denken, vielleicht ein Hoover, ein Staubsauger aus amerikanischer Fertigung, stellt sich raus. Nein, Hover Air X1 ist eine Drohne.
Aha.
Ich habe gesehen, Robert, du hattest, glaube ich, letztes Jahr im Urlaub dir mal eine Drohne ausgeliehen für so ein paar coole Drohnenshots.
Ja, und ich habe auch mittlerweile ja eine gekauft, habe ich auch irgendwann mal hier berichtet. Aber ja, also ich erzähl doch mal.
Ja, weil ich mache ja auch viele Fahrradtouren, die ich dann ja auch mal gerne bebilder. Hatte da ja auch mal einen YouTube-Kanal, der langsam mal wieder bespielt werden will. Und eigentlich habe ich mir immer gesagt, eine Drohne fürs Fahrradfahren, weil so Fahrradfahren ist so das, was ich eigentlich immer filme. Großartig was anderes filme ich eigentlich nicht so tatsächlich. Und dann dachte ich mir, fürs Fahrradfahren ist das doof. Ne? Das ist schon immer doof, wenn du eine Kamera Vorbeifahrt irgendwie machen willst, dann musst du erst die Kamera positionieren, musst mit dem Fahrrad zurück, an der Kamera vorbeifahren, wieder zurück, die Kamera einsammeln. Und mit der Drohne ist es ja eigentlich genauso. Ne? Du musst die Drohne auspacken, musst die anschalten, musst die Fernbedienung anschalten, musst das irgendwie koppeln, musst die irgendwie in die Luft bringen, dafür sorgen, dass die richtig in Position ist, pipapo. War mir alles zu kompliziert, bis jetzt die Hover Air X1 gekommen ist. Das ist eine kleine Drohne, die ist ungefähr so groß wie früher so eine alte VHS-Kassette, also relativ klein. Die kann man zusammenklappen, kann man sogar in der Hosentasche mit sich rumtragen. Und die fliegt quasi autonom. Die hat so verschiedene Programme. Ich sag mal einmal so senkrecht in die Luft mit Blick nach unten, so dieses Raketenstart. Dann einmal diesen Orbit um einen herumfliegen oder Verfolgung oder vor einem herfliegen. Und da tippt man einfach nur einmal drauf, aktiviert die, sagt, jetzt flieg mal um mich rum. Und dann sagt man, okay, ab auf die Hand, startet das ganze Ding. Dann fliegt die einmal um einen rum und landet wieder auf der Hand. Und dann kann man weiterfahren. Und das ist ziemlich cool.
Ja, das können die DJIs mittlerweile auch. Kann die auch so ein Follow Me, dass du sie in die Luft jagst und dann fliegt sie dir einfach hinterher?
Richtig, also die kann mir folgen mit bis zu 25 km/h, die kann vor mir herfliegen, die kann seitlich von mir fliegen und so einen Dolly-Track machen. Mhm. Hat also diese ganzen Möglichkeiten, kann natürlich nicht super hoch fliegen. Ich glaube, die fliegt auch tatsächlich nur maximal 15 Meter hoch. Aber für mich reicht das, ne? Weil mir geht's vor allem darum, das Radfahren irgendwie zu bebildern. Ich sag mal, wenn die Drohne 100 Meter hoch fliegt und ich nur noch so ein ganz klitzekleiner Punkt in einer verschwindend gigantischen Landschaft bin, dann bringt mir das nichts. Also für meine Zwecke ist die echt super.
Das ist auch eine Sache, die ich relativ schnell beim Drohnefilmen gemerkt habe. Diese Höhenbegrenzung, das mag manchmal vielleicht, weiß ich nicht, wenn du vielleicht irgendwie versuchst, Dubai zu filmen oder so, dann mag das ein Problem sein, dass du nur 100 irgendwas Meter hoch kannst. Aber so im Alltag ist es tatsächlich eher interessant, tief zu fliegen. Das macht meistens die besseren Bilder. Dicht an Objekten vorbei, irgendwie dicht über die Hauskante drüber, dicht über den Baum drüber. Sowas macht meistens die spannenderen Bilder, weil natürlich diese weitwinkligen Kameras auch sonst einfach nur sehr viel große leere Bilder erzeugen, wo kleine Sachen Bild sind. Die ist ja wirklich winzig. Ich sehe die Bilder gerade vor mir.
Die ist klitzeklein.
Macht die dann, wie man das erwarten würde, bei so kleinen Propellern ein fürchterlich kreischendes Geräusch, wenn sie fliegt, oder?
Die macht ein ziemlich kreischendes Geräusch, aber dadurch, dass die Propeller ja in so einem Gitter drin sind, ist sie ziemlich resistent, wenn sie gegen irgendwas gegenfliegt. Also bei mir ist sie noch nicht gegen irgendwas gegengeflogen. Die hat auch keine Abstandssensoren oder so, sondern ich glaube, die kann mit den Kameras, kann sie wohl sehen, wenn sie jetzt direkt auf den Baumstamm zufliegt, dass sie da jetzt reinfliegen würde, aber sie hat halt keine wirklichen Absturzsysteme. Ne? Also es kann sein, dass sie wirklich mal sich in einem Ast verfängt oder so und dann runterfällt, aber dadurch, dass die Rotoren so gut geschützt sind, also ist sie da schon sehr, sehr robust.
Du kannst doch von Glück sagen, wenn sie runterfällt, das schlimmere Problem ist, wenn sie in 15 Meter Höhe da oben im Baum hängt, dann hast du das größere Problem.
Das stimmt.
Mein Sohn hat neulich in Wiesbaden im Kurpark eine Drohne gefunden. Der lief so rum und sagt, guck mal, Papa, hier liegt eine Drohne. Und ich guck da so, da lag eine Drohne, irgend so ein billigeres chinesisches Modell, was jetzt irgendwie so no-namig war, schon völlig so mit Matsch über, unter einem Kastanienbaum. Und wir haben sie dann liegen lassen, weil wir dachten, was sollen wir jetzt damit? Die sah auch schon so ein bisschen kaputt aus. Und unsere Theorie war tatsächlich, also wir haben uns versucht, das irgendwie zu erklären, wie kann das jetzt sein, dass die da liegt? Man lässt da nicht einfach eine Drohne liegen. Aber sie lag halt unter einem Baum. Und unsere Theorie war dann, die möge da vielleicht oben reingeflogen sein. Derjenige hat sie nicht runterbekommen, ist natürlich irgendwann nach Hause gegangen, weil was soll er schon tun? Oder sie? Und dann vielleicht beim nächsten Sturm, Wind, was auch immer, oder ein neugieriger Vogel oder was auch immer, irgendwie. Jedenfalls lag sie dann irgendwann unten. Aber die Person, der sie gehört, war natürlich wahrscheinlich längst weg.
Scheint mir plausibel, ja.
Ja, eine andere Erklärung haben wir nicht gefunden, aber vielleicht...
Ja. Ja, also ich finde, für den Alltag ist die echt super, ne? Also wir hatten sie auch mit nach St. Peter-Ording genommen und dann kannst du einfach mal dich selber mit deiner Frau am Strand spazierend einfangen, ne? Die verfolgt dich. Da ist natürlich auch ordentlich windig, was natürlich für so manche Sachen nicht geht. Also der Follow-Modus, der ist noch einwandfrei, aber wenn du dann versuchst, so einen wirklich symmetrischen Kreis um uns rumzufliegen, da merkst du dann schon die ein oder andere Böe. Also wenn du dann so mit Speedramp arbeitest, hier so mit Zeitraffer, das sieht dann vermutlich, wenn es windstill ist, toll aus, aber so dann doch ein bisschen huckelig. Aber ich sag mal so Verfolgung und so weiter, das kann die schon ganz cool.
Ja gut, müsstest du dann halt noch so einen Stabilizer, da verlierst du halt ein bisschen Auflösung, ne? Aber das kann man, glaube ich, zum Teil, also ich habe das auch schon gemacht, solche beschleunigten Shots dann, und wenn es ein bisschen windig ist oder wenn du so eine aus Fotos, wie nennt sich das, so Timelapse-Dinger, und wenn die ein bisschen zittern, kannst du ja in DaVinci Resolve oder so einen Stabilizer draufknallen, und der macht das schon, der bügelt dir das glatt, dann sieht das wieder geil aus.
Also ist ein netter Urlaubsbegleiter.
Ja, sieht auch schick aus. Und kann man die Öhrchen irgendwie runterklappen oder bleibt die immer so?
Die Öhrchen?
Also diese Kästen da an der Seite, stehen die immer so raus oder kann man?
Nee, die kannst du runterklappen. Okay. Also, ne? Und dann sieht das quasi vom Format aus wie so eine Videokassette ungefähr und passt tatsächlich auch in die Hosentasche rein. Also ich hatte sie jetzt bei uns, als wir an der Nordsee waren, hatte ich sie in einer Jackentasche drin, so eine Cardigan-Tasche. Einwandfrei. Und wenn du sie brauchst, klappst du sie kurz aus, stellst sie an, sagst so, jetzt flieg einmal um uns rum, schwuppdiwupp, dann kommt sie wieder und dann geht man weiter spazieren.
Das heißt, die hat auch keine Fernbedienung mit Display, wo du irgendwie
Nee, also du kannst sie mit der App verbinden, da gibt's dann halt den manuellen Modus, aber grundsätzlich ist sie wirklich dafür da, du hast irgendwie zwei Tasten auf der Drohne, eine zum An- und Ausmachen und zum Starten und eine, wo du dann den Modus wählst, wie sie denn fliegen soll, ob sie dich verfolgt oder ob sie nach oben fliegt. Und hat dann ihre Programme, die sie abspult. Und wie gesagt, du setzt sie dann auf die Hand, wenn sie startet. Dann registriert sie dich als das Objekt, das sie tracken soll. Und dann verfolgt sie dich.
Aber wenn du jetzt, also du sagst dir jetzt, verfolg mich mal. Oder genau. Mach jetzt hier so Dolly Shot neben mir. Mhm. Und dann fährst du los mit deinem Fahrrad. Und dann verfolgt sie dich. Und dann bist du 400 Meter weitergefahren. Und jetzt willst du, dass sie landet. Was machst du dann?
Dann bleibe ich stehen und dann strecke ich meine Hand aus. Das erkennt die dann und sagt, oh, der will anscheinend, dass ich wieder lande. Dann kommt sie zur Hand geflogen.
Ja, geil.
Und setzt sich auf die Hand wieder drauf.
Tier. Genau. Komm her, kleiner Vogel. Komm.
Hat immer noch nicht so hundertprozentig funktioniert, gerade so beim Fahrradfahren, ne? Wenn ich dann so losfahre und dann anhalte, mich nach hinten drehe und die Hand so ausstrecke, dann bleibt sie hinter mir in der Luft stehen und dann muss ich teilweise manchmal dann echt absteigen und dann sie dann so, jetzt bitte hier, land mal. Da muss ich nochmal gucken, ob es da noch ein, zwei Kniffe gibt, aber so vom Prinzip her ist das schon eine sehr coole Sache, gerade so für Fahrradfahrten oder Spaziergänge, Wandertouren und so weiter.
Ja. Hm.
Meine Frau würde sagen, gruselig.
Ja. Kram, den keiner braucht.
Ja. Ich wollte deine Frau im Grunde ärgern, indem ich bei euch im Garten ein bisschen Drohne fliege, Christoph, aber ihr habt halt leider diesen Flugplatz daneben dran.
Flugplatz, deshalb, ja, genau.
Alles Verbotszone, da darf man nicht
fliegen. Und bei uns fliegen halt tatsächlich die Segelflieger ziemlich tief über uns drüber, wo ich mich immer frage, ob die wirklich so tief fliegen dürfen, aber...
Ich finde es halt albern, wahrscheinlich dass dann so. Nicht, dass, also dass diese Drohnenregelungen so krass sind, dass sie dann wirklich da einen 5 Kilometer Kreis um so einen Flugplatz drumherum auch wirklich ab Ground Level sperren. Also du könntest ja sagen, was ist ich, 20, 25 Meter, kein Flugzeug wird in 25 Meter Höhe irgendwas machen.
Ja.
Aber außer vielleicht so in dem unmittelbaren 100 Meter um den Zaun vom Flughafen drumherum. Aber so in 5 Kilometer Entfernung ist im Grunde Drohnenfliegen auf Kopfhöhe verboten. Also das ist die Regelung. Wenn du das Ding anmachst und fliegst auf deiner eigenen Kopfhöhe, dann ist das faktisch eine Straftat. Und
bei uns hat ein Nachbar sein Haus von oben mit der Drohne gefilmt. Hätte er dann ja auch nicht gedurft wahrscheinlich, gell?
Entweder hat er es einfach so gemacht oder du kannst natürlich Sondergenehmigungen beantragen, das kannst du schon machen. Wenn da jetzt an dem Flugplatz kein Flugbetrieb an irgendeinem bestimmten Tag ist, dann würden die das auch genehmigen, aber das ist, ich finde es halt auch im Urlaub ist es immer so spannend. Ich habe jetzt auch in den Niederlanden wieder geguckt, weil ich hatte sie dabei, am Strand ein bisschen zu fliegen. Gibt es so Webseiten, wo du dann jeweils zu der Drone Authority von dem jeweiligen Land kommst und dann kannst du so Karten dir anschauen, da sind dann eben große rote Kreise und gelbe Kreise und grüne Kreise und hier ist ein Naturschutzgebiet, da darfst du die Vögel nicht ärgern und da ist ein Flughafen und da ist ein Krankenhaus mit einem Helilandepad und über ganz Den Haag gibt es eine Zone, wenn irgendwie da gibt es so einen Feiertag irgendwie, wo der Zweite Weltkrieg für die Niederlande geendet hat, 15. August glaube ich, der ist jetzt schon eingetragen, dass am 15. August kein Krach gemacht werden darf und deshalb ist die ganze Luftraum gesperrt. Und das steht da jetzt schon drin, deshalb ist ganz Den Haag bis zum Strand, alles ist komplett rot und du klickst das an und denkst, was ist denn hier los? Und dann, ja, diese Zone ist nur aktiv am 15. August und dann denkst du, okay, das tangiert mich nicht, aber das macht halt erst, guckst im ersten Augenblick drauf und denkst, ach du Scheiße, das kannst du direkt daheim lassen, das Teil. Da darfst du eh nichts, aber dann musst du halt dann rauskriegen, was sind das für Regelungen, wann sind die aktiv und wann darfst du schlussendlich wo fliegen, das ist schon so ein bisschen anstrengend. Also.
Ah, da gibt's ja auch Apps für, ne? Das ist ja bekannt.
Und natürlich Dronic ist keine von diesen Apps übernimmt irgendeine Haftung. Gell? Die sagen immer, alle diese Informationen hier sind alle möglicherweise unvollständig und natürlich nicht autoritativ und sie übernehmen keine Haftung für gar nichts und das ist alles dein Problem. Aber ja, irgendwas musst du ja verwenden, um dir wenigstens so ein bisschen ein Lagebild zu verschaffen, dass du da nicht irgendwie unmittelbar neben dem militärischen Sperrgebiet rumsaust und dann plötzlich irgendwelche Ranger da neben dir stehen hast, die ein bisschen sauer gucken. Das will man ja auch nicht machen. Mhm. Ja.
Ja,
Hover X1, okay.
Und mir ist gerade noch ein Thema eingefallen.
Ja, dann schießen wir los.
Es hat mich tatsächlich für die künstliche Intelligenz begeistert. Also ChatGPT ist ja nur eine tolle Sache, aber häufig habe ich mich gefragt, was soll ich denn damit machen? So, habe selten mal so ein Use Case, wo ich dann denke, oh ja, dafür kannst du jetzt wirklich mal ChatGPT anwerfen. Aber jetzt habe ich ihn tatsächlich gefunden. Und zwar ChatGPT in Verbindung mit Udio.com. Aha. Davon schon mal gehört?
Udio.com habe ich noch nicht gehört, nee.
Und zwar, Udio.com ist eine künstliche Intelligenz, der du einfach vorgibst, welche Art von Musik du haben willst.
Ach und doch,
du
gibst ist das das, wo ich auch Texte schreiben kann und der singt genau. die dann?
Und gibst einen Text okay. ein und dann macht er entsprechend ein Lied. Und damit, ich sage immer, es ist ein Quell für unendlichen Schabernack. Letztens war ich zum Beispiel bei einer Freundin zum Frühstück eingeladen und ich habe gesagt, ChatGPT, schreib mir mal ein Lied als kleines Dankeschön für eine Person, bei der ich beim Frühstück eingeladen bin. Der gibt mir einen Text, ich mache Copy und Paste, gehe damit in Udio rein und sage so, jetzt mach hier mal deutschen Singer-Songwriter im Stile von Hermann van Veen, Copy and Paste oh und dann Gott, kriegst du da das entsprechende Lied.
Ist das geil.
Oder so, jetzt das, mach mal das gleiche German Indie Rock like die Ärzte und das Lustige ist, dann sagt er hier, ne, aufgrund von Copyright ne, können wir diesen Künstler nicht machen, aber das, was rauskommt, klingt dann trotzdem einwandfrei wie die Ärzte.
Ist sehr lustig.
Und das ist dann teilweise so, dass du dann auch sagst, was weiß ich, er soll klingen wie Live-Konzert. Dann gibst du da, was weiß ich, 4 Zeilen ein, dann hörst du einen Sänger, der die erste Zeile singt und die zweite wird dann vom gröhlenden Publikum gesungen. Und es klingt wirklich wie ein Live-Konzert. Es ist, ne, oder du sagst so, jetzt machen wir das gleiche nochmal als Schlager. Und dann kriegst du da so einen beschwingten Rhythmus und den kriegt man dann teilweise auch echt nicht mehr aus dem Kopf. Gestern hatte ich den ganzen Tag im Kopf. Also damit kann man so viel Schindluder treiben für irgendwelche, was weiß ich hier, der liebste Arbeitskollege geht 3 Wochen in Urlaub. Ne? Schreibt mir ein Lied für einen schönen Kreta-Urlaub. Wupp. Ne? Und dann sag mir, ne, mach das mal im Stile von Sportfreunde Stiller und dann so, lieber Kollege, alles Gute für den Urlaub. Unendliche ja. Möglichkeiten. Kann man viel mit rumspielen.
Das kostet vermutlich Geld, nehme ich an, oder hat man irgendwie...
Nee, das ist in gewissen Rahmen kostenlos. Ich glaube, man hat irgendwie so 100 Song-Variationen, die man kostenlos machen kann. Ich weiß nicht, ob die sich dann irgendwie wieder erneuern nach ein paar Tagen. Müsste ich mal gucken. Aber ich habe da sehr, sehr viel Schabernack treiben können, ohne da ans Limit zu stoßen.
Ja, fein.
Und das schockt so richtig.
Okay.
Also der Text sollte nicht zu lang sein, also keine 3 Strophen plus 2-mal Refrain. Also am besten ist immer eine Strophe, ein Refrain und dann noch eine Strophe, weil das dann immer so knapp 1 Minute ist, die er dann so zusammenknuppert, sonst kommt da vielleicht Kauderwelsch raus. Das hört sich dann so an, wie teilweise Textgenerationen bei künstlichen Bildintelligenzen dann aussehen. So Kuddelmuddel, das wollen wir nicht, aber da kann man viel mitmachen. Und deutscher R&B klingt immer nach Xavier Naidoo. Kannst du machen, was du willst.
Nein.
Oh, so witzig. Viel Spaß. Sagt immer, von wem ihr es habt.
Das ist ja fein. Udio.com, okay. Ja, dann. Machen wir jetzt alle Musik, aber der Christoph muss uns noch erklären, wie das mit den verlorenen Wörtern ist. Kann man vielleicht die verlorenen Wörter mit in die Songs einbauen? Das wäre doch auch was.
Ganz sicher. Untergegangene Wörter übrigens.
Ach, schade, in unserem Dokument steht verlorenes Wort.
Ja, passt ja auch. Hast du irgendwelche Hinweise von irgendwem, der oder die das letzte Wort aufgedeckt hat?
Nicht, dass sie mir bewusst wären, allerdings.
Aber also ich habe so ein halbes. Und zwar Frau Nachti hat mir geschrieben.
Natürlich.
Natürlich. Sie hätte das gehört, aber sie hätte es nicht verstanden. Sie hat geschrieben, es wäre irgendwas wie liest oder mir liest oder sowas. Also es war wohl so, dass Willems drüber gequatscht hat oder, also ich weiß nicht, sie hat es.
Willems immer.
Sie hat jedenfalls nicht verstanden. Also halber Punkt für Frau Nachti. Und das Wort war ansiegen, im Sinne von jemanden besiegen. Und ist.
Und wieso hieß das mal ansiegen?
Kannst du, weißt hier du steht das? Ein Wort, welches im Hochdeutschen jetzt völlig unbekannt ist, aber in der oberdeutschen Mundart häufig vorkommt. Einen ansiegen. Mhm, Moment, hier ist auch irgendein Beispiel. Der Riese. Ist er wieder aufgeweckt? Vergebens würdet ihr ihm anzusiegen hoffen. Alles klar, oder?
Das klingt sehr nach verlorener Sprache von sehr früher. Aber okay. Ja.
Und ich habe es eben verwendet zum Thema Fußball und dass es den nicht mal darum ging, den Gegner anzusiegen, sondern eben nur ein Tor zu schießen. irgendwie, so habe ich es verwendet.
One goal.
One ich hoffe, goal. Ich habe es richtig verwendet.
One genau. goal.
Genau. Ja, sehr schön. Und diese Woche hast du natürlich auch wieder eins in dieser Sendung hier versteckt.
Genau, und als kleiner Tipp, falls ihr es verpasst habt, dann fangt die Sendung einfach nochmal von vorne an. Ihr müsst sie nicht sehr weit hören, um es zu hören.
Okay.
Ja.
Dann kommen wir zu der Kategorie, die beim letzten Mal so ein bisschen geplatzt ist. Aber hat sich ja dann auch aufgelöst. Wer kommt denn in der kommenden Woche und was bringt die Person für uns mit? Ich weiß es ja, nicht tatsächlich.
Du weißt nicht, wer kommt? Ja, Frau Nachti kommt.
Ach, fantastisch.
Ja. Und sie bringt uns mit einen Film, der auf Disney ist und den ich auch schon länger auf meinem Zettel habe. Und zwar All of Us Strangers.
Aha. Das sagt mir irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal gelesen habe, aber ich kann nichts dazu sagen. Erzähl doch mal.
Ja, ist mir mehrmals reingespült worden. Ist, glaube ich, im weitesten Sinne so eine Dramageschichte. Ich weiß auch nicht wahnsinnig viel. Es ist ziemlich gut besetzt meines Wissens und unheimlich gut bewertet. Also von unserer Peer Group so mit mindestens 4 Sternen bei Letterboxd immer bewertet. Eher 5, also Becky, Daniel und so weiter haben alle ganz, ganz hoch bewertet. Eine Romanze steht hier. Eine Romanze mit seinem Nachbarn kollidiert mit den Kindheitserinnerungen eines einsamen Autors. Also es scheint irgendwie so Liebesfilm, Drama, so in die Richtung zu sein.
Okay. Mit Andrew Scott, seit der Sherlock-Serie sehe ich immer Moriarty, wenn ich ihn sehe.
Stimmt,
mal gucken, ob diese Serie, ob dieser Film in der Lage ist, das zu beenden. Das wäre ja mal wünschenswert, dass ich nicht immer Moriarty sehe und das nicht davon loslassen kann, dass er gleich ja,
hoffentlich ist er hier nicht der Bösewicht,
mörderischen
der.
Plan hat. Jamie Bell, Claire Foy, also ja, ist gut besetzt. Ja, schauen wir mal. Wunderbar. Mhm. Und dann kann sie ja nächste Woche gleich selbst auflösen, ob sie das Wort wieder gefunden hat.
Genau.
Fantastisch.
Ich könnte euch ja als kleine Kostprobe von Udeo ein kleines Lied zuschicken, das ich jetzt gerade hier selber komponiert habe, das ihr dann in den Abspann bringt, damit die Zuhörer mal ein Hörbeispiel kriegen.
Sehr gut. Ist das erlaubt?
Es tut mir leid, aber wenn man einmal anfängt, hört man nicht mehr mit auf.
Ja, ich weiß, ich habe so ein bisschen Bedenken wegen, weil das ja mit den Ergebnissen der KI und was da für Rechte dranhängen, immer alles noch so ein bisschen unklar ist in manchen Sachen.
Ja,
aber wir können das gucken. Auf jeden Fall verlinken, dann ist das da bei denen auf der Seite oder so.
Ich check das nochmal ab, ob das irgendwie urheberrechtlich geschützt ist. Ich glaube nämlich nicht.
Ich meine, eigentlich dürfte es ja nicht, gell? Es soll ja angeblich neu sein, aber das ist ja immer die Frage, weil ist das, wie die KI gelernt hat,
ist also das hier noch steht, urheberrechtlich we do not mit claim drin, any so? Ownership over the content.
But we also
can I share the content? Blah, blah, blah. As long as the content does not contain copyrighted material that you do not own or have explicit permission to use and as long as you properly indicate. Okay, wir müssen nochmal in die Materie einsteigen.
Egal, aber schick mal uns,
das ist ja die Frage, ob das dann irgendwelche Tonschnipsel benutzt, die ihr irgendwo aus einem anderen Lied rausgeschnitten habt, gell? Das ist halt die Frage.
Na, mal gucken. Ach ja, ihr werdet euren Spaß haben, glaubt es mir.
Ich bin gespannt. Sehr gut. Ja, dann sind wir durch, glaube ich, soweit.
So ist das. Dann bleibt uns noch dir zu danken, Andi, dass du wieder da warst.
Ja, immer wieder gern. So danke für die Einladung.
Team mitgebracht hast, war jetzt wieder mal ein... Manchmal haben wir so Sendungen, wo dann unten bei Weiteres so, da habt ihr was erlebt? Nö, ja, keine Ahnung, nee, ich auch nicht. Und dann ist es so eine relativ kurze Kategorie. Heute ist die mal wieder aus allen Nähten geplatzt, finde ich auch mal wieder toll. Das muss immer mal so und mal so sein, damit das hier ein bisschen abwechslungsreich bleibt.
Ja, viel Nerdkram von einem vom Nerdtalk.
Ja, so soll das sein.
Das hätten wir kommen sehen können.
Genau.
So soll das ja auch sein. Genau, also schön, dass du da warst. Nerdtalk kann man dich ansonsten hören. Und genau, nächste Woche, Frau Nachti, Hörerinnen in die Sendung holen, auch ein Konzept, was ich toll finde, dass wir das...
Aus dem hohen Norden, aus Mecklenburg-Vorpommern, mal sehen, was sie von da zu berichten weiß.
Genau.
Und sie hat auch Hühner, soweit ich weiß. Das habe ich ja gleich ein Thema.
Ja, dann wird die weitere Kategorie nicht wieder so einsam, wenn du auf jeden Fall, da steht schon mal ein Thema drin. Wunderbar. Genau. Dann bedanken wir uns auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Sneakpot.de, um die verlorenen Wörter einzuwerfen oder sonst zu kommentieren, was wir noch für Fahrrad-Handy-Halterungen kaufen müssen oder was wir bei Payne Hustlers falsch verstanden haben oder was auch immer ihr sonst noch kommentieren möchtet. Vielleicht auch eure tollen selbst generierten Songs für uns verlinken. Vielleicht möchte einer noch auch einen Sneakpot-Song schreiben oder so. Whatever. Und wir müssen neue Titelmelodie da komponieren lassen.
Ja, ist mir auch gerade eingefallen.
Fantastische Idee, wenn wir das mit der rechten Sache geklärt haben.
Ja, da sitzen wir gerade auch dran.
Nach knapp 800 Folgen könnten wir mal eine neue Dings...
Nee, nicht knapp an. 700.
Ja.
Nach 728 Folgen könnten wir mal eine neue Titelmelodie gebrauchen, ja.
Genau, und das alles dann gerne bei sneakpot.de in die Kommentarspalte zur 828 abwerfen und gerne nächste Woche wieder einschalten, wenn Frau Nachti zu Gast ist. Und wir über, jetzt habe ich den Film-Tab schon wieder verschmissen, All of Us Strangers, da ist er wieder, sprechen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.